Ihr hört die Coach Potatoes, der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Und dann sind wir quasi on. Florian Kälte Döring, herzlich willkommen.
Harold, mein Lieber, es ist so schön, dass wir endlich mal wieder zu zweit was machen. Lange ist es her und es wird sowas von Zeit.
Ja, definitiv. Ich hatte leider, muss ich zu meiner Schande gestehen, nie wirklich Zeit, mehr als 10 Minuten von euren letzten Folgen zu hören, auch von den Five Guys. Aber da waren wirklich ein paar interessante Themen dabei. Was waren so für dich die Highlights aus den letzten Talks?
In den letzten Episoden habe ich ja ein bisschen arg den Berliner Verband kritisiert, haben auch ein bisschen Anlass dazu gegeben. Ich hoffe, ich habe den Bogen nicht überspannt. Auf jeden Fall haben sie mir bei Instagram entfolgt. mal schauen. Wir hatten jetzt Sonntag ein Joint Venture mit Martin Hanselmann.
Wenn du sagst ihr, meinst du die Coach Potatoes?
Die Coach Potatoes, also genau. Und wir haben einen gemeinsamen Podcast mit Football hautnah gemacht. Das ist der Podcast von Johannes Reuter als Host und Martin Hanselmann. Den muss man, glaube ich, nicht weiter introducen. Der sollte in Deutschland bekannt sein wie ein bunter Hund. Ja. Und da haben wir ein 2-Stunden-Gespräch hingezaubert. Das war wirklich sehr interessant. Naja, und ansonsten, was uns sehr bewegt hat, war die neue U20-Regelung der GFL Juniors. Das hat noch ein bisschen für Furore gesorgt und die Neuregelung vom Spielverbund Nord, die sie dann veröffentlicht haben, die dann bei uns auch so ein bisschen Stirnrunzeln verursacht haben.
Was meinst du da genau? Ich bin mal gespannt, worauf du da hinaus willst.
Es ging zum Beispiel einerseits um darum, dass man jetzt Flag Football als ausreichende Jugendarbeit ansieht, um halt ein Männerteam anmelden zu können. Dazu hatte ich dann aber auch nochmal ein Interview mit den Wolverines aus Rotenburg gehabt. War auch sehr interessant, da mal deren Sichtweise zu sehen, weil die das initiiert haben. Aber sehr kontrovers war dann halt die Mädchen- und Frauenspielerinnen-Regelung einerseits für die U16, wo jetzt ja bis zu 18-jährige Mädchen mitspielen dürfen. Und dann noch die Regelung, dass Frauen beim Männerfootball unterhalb der Regionalliga auch mitspielen dürfen. Und das haben wir dann auch im Five-Guys-Talk dann nochmal diskutiert. Es ist natürlich ein schwieriges Thema, wenn Männer drüber reden. Wahrscheinlich wäre es auch mal sinnvoll gewesen, eine Frau dazu zu hören, wie die das so sehen. Aber wir haben versucht, uns respektvoll dem Thema anzunähern, aber wir haben halt da so unsere Bedenken und die haben wir dann da mal diskutiert.
Ja. In der WhatsApp-Gruppe für die Five Guys bin ich ja auch dabei. Ich bin auch einer von den originalen Five Guys. Und das Thema mit der Frauenregelung im Seniors-Football-Bereich, das hat mich auch sehr stirnrunzeln lassen, sage ich mal, weil ich mir nicht sicher bin, was die Ladies davon haben. Weil es gibt ja auch den Damen-Football. Macht man den damit nicht irgendwie auch ein bisschen kaputt?
Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt aber mein subjektives Empfinden, dass man da versucht, queeren Menschen die Möglichkeit zu geben, dort zu spielen, wo es sinnvoll ist. Also wenn du jetzt eine queere Person hast, die dann eben doch kräftiger gebaut ist, weil sie mal ein Mann war, dann kann das durchaus Verzerrungen im Wettbewerb im Frauenfootball geben. Hm. Und dass man den queeren Menschen dann die Möglichkeit schaffen möchte, dann im Männerfootball zu spielen, wo sie ja dann auch vielleicht eine gleiche Konkurrenz nicht, aber Mitbewerber haben, wo sie sich dann sinnvoller einbringen können. Aber wenn es dann halt wirklich Frauen gibt, die jetzt auch im Männerfootball spielen wollen, okay, wir sind eine offene Gesellschaft, kann man alles diskutieren. Ob es dann wirklich sinnvoll ist, das werden dann halt die Erfahrungen zeigen, nicht? Und klar können wir uns jetzt Gedanken machen, wenn da jetzt halt eine 60 Kilo schwere Frau jetzt im Männerfootball mitspielen will, Kannst du aber auch genauso gut einen 60 Kilo schweren Mann haben, der da mitspielt und genauso auf die Mütze kriegt. Klar muss nur allen Beteiligten sein, wir spielen hier Football und das so 100% und das hat eben dann halt Konsequenzen. Und letztendlich muss der Trainer, der den Hut auf hat, ins Spiegel gucken und sagen, hat er die richtige Entscheidung getroffen? Beziehungsweise sind alle erwachsen und sollte jeder die Konsequenzen abschätzen können.
Ja, wurde denn auch die BSO, weil du ja gesagt hast, queere Menschen, Transathleten, ich bin mit der richtigen respektvollen Formulierung,
geht mir auch
bin
so.
Ich mir auch nicht sicher. Tut mir auf jeden Fall leid, wenn irgendjemand sich jetzt angegriffen fühlt. Ich meine Leute, die gerade so in dieser Transition Phase sind. In Amerika ist es halt, oder im Englischen, da sind die meisten Informationen, wo ich mich zu dem Thema halt bilde, weil es in Amerika, glaube ich, ein viel größeres gesellschaftliches Thema ist als in Deutschland gerade. Gerade auch vor dem Hintergrund Trump, der ja sehr als sehr queerfeindlich gilt und so. Aber ich nenne jetzt einfach mal Leute, die in dieser Übergangsphase sind.
Ja.
Ist denn die BSO vom Damenfootball dahingehend auch angepasst worden?
Nein, die BSO nicht. Das ist eine reine Entscheidung vom Spielverbund Nord. Die BSO wurde sowieso ein bisschen umgestrickt und die Landesverbände haben mehr Möglichkeiten, regionale Entscheidungen zu treffen, was ich so erstmal auch gar nicht schlecht finde, da jede Region ihre eigenen Herausforderungen hat. Wenn wir jetzt wieder eine Bundesverordnung haben, die versucht alles zu regeln, wird sie nicht alle regionale Gegebenheiten abdecken können und so kann dann halt jede Region gucken, was die beste Lösung ist, sofern sie nicht der BSO konträr entgegenwirken.
Hm.
Ja, ansonsten wurde in der BSO viel jetzt zu den Jugendregelungen verfestigt. Die Strafen wurden in ihrer Höhe, also die Geldstrafen wurden in ihrer Höhe angepasst. Ne? Die Inflation hat jetzt auch den AfVD erreicht. So eine Geschichte. Schade finde ich halt nur, also sie haben die neue BSO veröffentlicht, haben aber keinen Text dazu gepackt, was jetzt deutlich macht, was wurde geändert. Wir haben das mal versucht, in unserem Podcast aufzudröseln, aber das wird dann so langweilig, dass dann, glaube ich, die Zuhörer dann einschlafen. Also bei der Hälfte haben wir dann aufgehört. War schon sehr dröge, so ein Regelwerk, aber man sollte sich das mal zu Gemüte führen.
Ja, da sowas mache ich eigentlich auch immer, die aktuellen Spielregeln oder die Regeländerungen einfach vielleicht mal irgendwie mit einem Schiedsrichter durchgehen, weil das traue ich mir auch nicht alles zu, weil ich lerne da wirklich auch noch Dinge und die ganzen Konsequenzen von der U20-Geschichte jetzt, ne, die waren mir so gar nicht bewusst. Ich meine, ich bewege mich primär im Seniors-Football und natürlich weiß ich, dass es schön ist, wenn du deine 19-Jährigen endlich in die Herrenmannschaft bekommst. Aber mein erster Gedanke, als ich gehört habe, dass es jetzt diese U20-Regelung gibt, ist, naja, wie schlimm ist es denn? Es ist ja eigentlich nur ein Jahr und für die Corona-Jahrgänge, die haben dann eben was davon, weil sie irgendwie ihr vielleicht ein Jahr zurückbekommen. Aber das hat ja ganz, ganz weitreichende Konsequenzen.
Vor allen Dingen über die GFL Junior hinaus. Also die Regelung, die sie jetzt getroffen haben, gilt nur für die GFL Junior. Ja, laut BSO würden die Jugendteams unterhalb der GFL Junior weiter U19 bleiben. Nun könnte man jetzt natürlich argumentieren, ja, der Landesverband kann ja natürlich selber entscheiden, wie er die Altersregelung dann trifft, aber dann haben wir wieder einen Flickenteppich, ne? Da macht das eine Bundesland das so und das andere so und dann haben wir wieder keine Vergleichbarkeit. Das große Problem mit der U20-Regelung beziehungsweise mit den unteren Teams, die dann U19 spielen, die Teams, die dann halt unten U19 spielen, erwarten ja eigentlich, dass die 19-Jährigen dann hoch in die Männer gehen. So, das kannst du dann in einigen Bereichen vergessen, weil dann die 19-Jährigen dann nochmal zur GFLJ gehen, höchstwahrscheinlich, nicht alle, aber einige, um dort weiter zu spielen. Sprich, du entziehst den Männern, die auf diese Jugendlichen warten, entziehst du die Jugendspieler. wie gesagt, das wird nicht alle Teams betreffen. Es wird wahrscheinlich Teams betreffen, die im Einzugsbereich von GFLJ-Teams irgendwo koexistieren. Mhm. Aber in NRW hat man da schon gemerkt, dass da sowas passiert. Hier in Berlin ist ein ganz weirdes Ding passiert. Da hat man jetzt beschlossen, und das habe ich dann halt auch dann sehr deutlich kritisiert, dass man jetzt die U16 zu einer U17 gemacht hat. Und das innerhalb von kürzester Zeit. Also der Beschluss kam im Dezember. Ich weiß nicht, ob es eine Mitgliederversammlung dazu gab. Das ist keine Ahnung, aber der Verband beschwert sich ja immer, dass niemand zu diesen Mitgliederversammlungen kommt. Also wurde im Dezember beschlossen, gilt für dieses Jahr. So, U17, was bedeutet das jetzt? Jetzt hast du also U17 bis U19. Dann sind nur noch zwei Jahrgänge. Hm. Plus, du hast dann die U19-Jährigen, die dann zu Adler oder Potsdam gehen, um dort GFL Junior Football zu spielen. Na, herzlichen Glückwunsch. Was machen wir jetzt eigentlich mit diesen ganzen U19-Teams der anderen Vereine? Also ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, man forciert sich jetzt da so ein bisschen auf die GFL Junior Geschichten und versucht die anderen Teams irgendwo dahin zu drängen, und das Gefühl habe ich jetzt, mehr auf Flag Football zu bauen. Um zu sagen, wisst ihr, eigentlich hat U19 Elver Tackle keine Chance mehr. U16 haben wir auch gerade nicht so viele starke Jahrgänge. Macht doch einfach alle Flag Football. Ne? Ja. Und lasst Elver Tackle die GFL Junior machen. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Es ist eigentlich nur ein Eindruck von mir, der sich so langsam so ein bisschen in meinem Hinterkopf festsetzt.
Der Eindruck, der ist aber wahrscheinlich gar nicht so falsch. Ich könnte jetzt mal meinen Aluhut wieder aufsetzen. Es hat mir mal einer gesagt, jemand in Norddeutschland, sehr bekannter Football-Funktionär, der auch einen Wikipedia-Eintrag hat, aber nicht Coach Esum.
Ich kann mir schon fast vorstellen, wie du meinst.
Und auch nicht Ede Bali, aber halt schon auch jemand, der seit Jahren im Football aktiv ist. Der hat im Jahr, bevor die ELF gelauncht worden ist, wo es dann zu einem Zerwürfnis zwischen ihm und den Oberen in der European League of Football kam, gesagt, dass der Senior Tackle Football wohlgemerkt, eigentlich komplett überflüssig ist.
Dazu passt die heutige Meldung, die wir bei Facebook gesehen haben, dass die Blue Devils ihr Herrenteam zurückgezogen haben in der Region.
Ja, wobei das hat, glaube ich, tatsächlich andere Gründe.
Ja, sicherlich, klar. Aber
können wir nachher auch darauf eingehen. Aber dass eine Professionalisierung der Verein oder der Verbandsstruktur im Jugendfootball definitiv passieren muss, dass du halt analog zum amerikanischen Konzept eben, wenn du über 19, jetzt in diesem Fall über 20 aus Gründen bist, dass du dann die Chance hast, eben professionell zu spielen, oder das war's.
Ja.
Und dass es da eben so ein Streamlining gibt von Spielern in Richtung European League of Football. Und das muss ja nicht nur, sage ich jetzt mal, die ELF sein, aber selbst wenn man, ähnlich wie es im Football ist, die GFL ausgliedern würde und daraus eine, ja, vielleicht eine Franchise-Liga machen würde in x Jahren, würde das dem ja eigentlich auch zuträglich sein, weil du halt 100% des erwachsenen Spielermaterials erstmal da rein trichtern könntest. Du könntest richtige Tryouts machen, du könntest richtige Auswahlen treffen einfach, weil sogar die GFL muss ja teilweise, wenn man jetzt nicht in Potsdam ist, das spielen lassen, was sie halt haben. Ja, die haben ja nicht den ersten Zugriff auf die wirklich, wirklich besten Spieler.
Naja, nun ist das aber so, dass in der GFL Junior dennoch Sachen vor sich gehen, wo ich mir denke, denkt man da auch an die jungen Athleten, die diesen Sport ausfüllen sollen? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, die ganzen Playoffs finden in den Sommerferien statt. Das ist der helle Wahnsinn.
Ja.
Also deswegen vermute ich, kam es auch zu so einem Ergebnis, Düsseldorf gegen Stuttgart mit über 100 Punkten Kickout.
Mhm.
Weil ich vermute, das ist aber jetzt wirklich nur eine Vermutung, dass Stuttgart eben Leute aufgrund der Sommerferien nicht alle zusammenbekommen haben. Mhm. Dann haben wir jetzt wir haben eine Strukturreform der GFL Junior, dass man die Gruppen aufgelöst hat und beziehungsweise noch Nord und Süd spielt. Mhm. So, jetzt hast du aber das Problem, dass du jetzt ein Team in Düsseldorf und in Sachsen in einer Gruppe hast. Die dürfen jetzt hin und her fahren. Also sie haben es jetzt halt so gemacht, du hast halt, also wenn jetzt Düsseldorf-Sachsen ansteht, dann würde jetzt Sachsen nur einmal nach Düsseldorf fahren und nächstes Jahr würde Düsseldorf nach Sachsen fahren. Also du hast nur ein Hinspiel. Sei es drum. Aber trotzdem ist es eine Fahrt, weiß nicht wie viel, 100 Kilometer, also mindestens 600 werden es schon sein.
Ja.
Und damit ist das ganze Wochenende im Arsch. Also die Jungs müssen, egal wann sie fahren, sie müssen einen Tag vorher fahren, damit sie ausgeschlafen an diesem Spieltag dann teilnehmen können. Lass es ein Spiel am Samstag sein, müssen sie Freitag los. So, was machst du denn jetzt mit Azubis, die jetzt bis 16 Uhr arbeiten müssen oder so? Ja. Mhm. Andersrum, wenn sie jetzt Sonntag spielen, haben sie eine arschlange Rückfahrt zurück und müssen Montag wieder arbeiten gehen.
Ja. Ja.
Wer denkt denn damit? Und dann haben wir halt einen Wettbewerb, der sich dann da halt hinzieht. Und nach dem German Bowl sollen sie alle noch dann die Jugendauswahl dann halt spielen. Ja. Was ja dann auch nochmal Training mit sich zieht. Wo ich ja eh so, ich sehe das Jugendländerturnier jetzt mittlerweile auch eh kritisch. Ich weiß nicht, ob die Veranstaltung für die Athleten an sich in sportlicher Hinsicht sinnvoll ist. Als Event natürlich ist es spannend, klar, und als Sichtungsmöglichkeit ist es auch, hat es seine Berechtigung. Aber jetzt rein vom Athletischen her, dass die Leute auch halt irgendwann mal ihre Regeneration brauchen und dass du ein Turnier im Herbst spielst, wo die Verletzungsgefahr deutlich ansteigt, weiß ich nicht, ob wir das, was soll man den Jugendlichen noch alles zumuten? Also die spielen ja bald ein Pensum, was Profisportler spielen.
Ja, definitiv. Aber erstmal auf die ursprüngliche Sache zurück. Ich habe in der Zwischenzeit, während du deine Ausführungen gemacht hast, mal hochgeladen, wie weit man von Düsseldorf nach Dresden fährt. Mhm. Das sind mit dem Auto 6,5 Stunden,
ja.
8 Stunden mit dem Zug. Und ja gut, es gibt Direktflüge. Sollen sie doch alle fliegen.
Ja gut, aber mit dem Bus musst du halt auch nochmal Pausen machen. Ne? Also deine 8 Stunden bist du bestimmt unterwegs. Und dann lässt das halt nochmal irgendwie Stau sein.
Ja, denke ich auch. Also du hast auf jeden Fall eine Situation, wo du aus sportlicher Sicht, wenn du eine Chance in dem Spiel haben willst, am Vortag anreisen musst.
Und dann bedeutet das ja auch mehr Kosten. Ne? Für den Bus brauchst du wahrscheinlich noch einen zweiten Busfahrer. Dann musst du eine Jugendherberge oder sowas bezahlen, wo die Jungs dann übernachten können. Mhm. Das wird nicht ohne.
Ja, im Sommer in Düsseldorf.
Ja.
Ja, das ist schon mal nicht geil. Und ja, Sichtungstraining oder Sichtungsmöglichkeiten im Jugendländerturnier, das stimmt, das war das nächste Thema, was du aufgemacht hast. Da wurde auch von der planerischen Seite, du warst ja da auch involviert, hast mir großzügigerweise, weil dein kleines Töchterchen zu dir gekommen ist, ja, großzügigerweise den Platz am Kommentatorentisch und in der Stadionsprecherkabine überlassen. Von daher war ich so ein bisschen in der Planung auch involviert und habe mich auch so ein bisschen da schlau gemacht und auch mit Leuten gesprochen. Als Sichtungsgelegenheit, das ist, glaube ich, tatsächlich der Hauptpunkt. Mhm. Was es für die anderen eher ist, ist zumindest mein subjektives Empfinden, wenn ich da so über die Plätze gelaufen bin und mal geschaut habe, alles, was Rang und Namen hat oder glaubt, Rang und Namen zu haben, läuft da rum. Und es ist auch eine riesige Networking-Veranstaltung. Also das ist ja nicht, das ist ja nicht positiv noch negativ, aber da sind Athletiktrainer rumgelaufen und haben Klienten geworben. Da sind Coaches rumgelaufen, die sich vor 100 Jahren mal gut kannten, weil sie mal zusammen gespielt haben und haben über irgendwelche Projekte gesprochen, die sie vielleicht mal haben. Ich denke, wenn wir da zusammen rumgelaufen wären oder ihr von den Coach Potatoes oder ich genug Zeit mitgebracht hätte, ich hätte da Podcasts ohne Ende aufnehmen können.
Ja, das wäre spannend geworden. Ich hätte es auch riesig gefeiert, wenn wir beide zusammen diesen Kommentator-Stream gerockt hätten. Das wäre, glaube ich, sehr interessant bis lustig geworden.
Oh ja.
Ich hoffe auf dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob Berlin wieder ausrichten wird. Ich glaube, beworben haben sie sich. Dann ist halt noch die Frage, ob der Berliner Verband dann nochmal auf mich zukommt und mich dann nochmal fragt.
Zu deinem Beef mit dem Verband kommen wir gerne gleich, weil das würde mich nämlich interessieren. Aber
also ich habe kein Beef mit denen, also ist die Frage, warum sie mir entfolgen.
Irgendwas musst du gemacht haben. Ich meine, spätestens nach nach meiner Folge mit, ich weiß gar nicht, mit wem ich da gesprochen habe, aber irgendeine Folge ging ansatzweise, ja, ich will nicht sagen viral, aber waren schon einige Downloads mehr, hat Huber mich aus seiner Freundesliste gekickt.
Ja, sehr gut, das ist auch schon ein Ritterschlag.
Ja. Ja gut, kommt drauf an. Außer der Typ hätte es halt nochmal gemacht, ne? Dann ist das halt nicht so geil.
Ja, zum aber Glück gut. Nicht. Zum Glück nicht.
Ja, aber was ich erst einmal jetzt nochmal aufgreifen wollte, du hast gesagt, im Herbst steigt die Verletzungsgefahr aufgrund der Temperatur oder was meinst du?
Naja, also Herbst, dann wird's kühler, ne? Es wird feuchter, jetzt spielst du halt ein Turnier, das bedeutet jeder gegen jeden und dann hast du als Team ja irgendwann so eine Zeit, wo du halt nicht spielst. So, und jetzt kenne ich die Gegebenheiten vor Ort nicht. Ich weiß nicht, inwieweit die Jungs denn warm unterkommen oder so diszipliniert sind, sich irgendwie warm zu halten. Jedenfalls, ich glaube, es war sogar noch gutes Wetter an dem Tag, aber trotzdem wird es kühler. Und dadurch steigt ja dann auch die Gefahr, dann eben auszukühlen, wenn du dich nicht vernünftig warm hältst. Das ist ja dann nochmal eine Riesenverantwortung für die Coaches, sich darum zu kümmern. Ja. Und wenn du halt nicht richtig warm gemacht bist, ne, dann steigt eben die Verletzungsgefahr. Ne? Und wenn du mehrere Spieler hast, dann wirst du ja halt auch irgendwann müde. Und das trägt ja dann auch noch Rechnung. Ja, ich weiß, die Spielzeit an sich ist kürzer, aber trotzdem hast du mehrere Spiele mit Pause dazwischen. Und Football an sich hat ja schon die Schwierigkeit in der Sportart, dass du Offense und Defense wechselst und diejenigen, die gerade nicht auf dem Feld sind, dann wieder nichts zu tun haben. Die ständig fokussiert bleiben müssen, sich gegebenenfalls, wenn der andere Part der Mannschaft zu lange auf dem Feld ist, sich dann wieder zu refokussieren und selbstständig wieder zu bewegen und warm zu machen, in die Bewegungsmuster zurückzukommen. Und das ist alles in meinem Turnier halt alles nochmal ein bisschen schwieriger.
Ja, das stimmt. Also als ich da mit dem Platz gelaufen bin am ersten Tag, das ging, glaube ich, um 10 los, um 10 oder um 11. Da habe ich mir wirklich den Hintern abgefroren. Also da war ich wirklich in dieser Kommentatorenkabine, die dann auch noch vorne offen war. Da habe ich richtig, richtig gefroren. Da musste ich mir auch stellenweise mein Mikro stumm schalten, weil ich mir ständig die Nase putzen musste. Weil ich irgendwie, also ich habe mich nicht erkältet, aber
die Nase trotzdem kalt ist.
Ja. Genau. Und am nächsten Tag ging's, mag Zufall gewesen sein, aber da war es dann halt relativ warm. Und ich hatte auch mehr an, weil ich halt wusste, dass ich Stadionsprecher mache. Also dachte ich, ich würde da schon ziemlich exponiert rumstehen. Und war dann, ja, ich glaube, es waren 13, 14 Grad in der Sonne, dann halt ein bisschen mehr. Das Spiel war glücklicherweise auch direkt am Mittag. Das war dann eigentlich eine sehr angenehme Sache. Aber nee, doch, also der Punkt mit der Temperatur, der ist schon durchaus valide. Ich dachte allgemein, du meintest jetzt Footballverletzungen, dass die halt leichter dann auftreten, alleine aufgrund der Jahreszeit. Aber dieses ständige Auskühlen und wieder dann in Spielmodus kommen, das ist tatsächlich sehr gefährlich. Das ist ja auch nach einer Halbzeitpause schon teilweise schwer.
Ja, ja. Und allein aus diesem Aspekt betrachte ich das dieses Jugendländerturnier, macht das wirklich Sinn, dass den Jugendlichen nach einer langen GFL-Junior-Saison, die ja dann eben bis nach die oder bis zum Ende der Sommerferien reicht, das denen noch zuzumuten. Wie gesagt, also die Jungs haben Spaß daran, das ist ja dann nochmal ein anderer Punkt, sich zu messen, auch innerhalb des Teams. Verstehe ich alles gut, aber wir als Erwachsene, wir müssen ja auch an das Wohl der Athleten denken, gerade wenn sie minderjährig sind.
Ja. Das ist der Punkt. Aber auf der anderen Seite hast du dann natürlich die Stimmen, die sagen, okay, wenn wir das aber streichen, weil wir sagen, wir, die es nicht selbst ausüben, da ist die Verletzungsgefahr zu groß, dann nehmen wir den Jungs und Mädels eben die Möglichkeit weg, noch einige Spiele zu spielen. Und es ist ja nicht nur Tackle, es ist ja auch Flag.
Ja, vielleicht sollte man mal Thinking out of the box betreiben und vielleicht überlegen, könnte man so ein Turnier nicht über mehrere Wochenenden spielen? Ja, ich weiß, dann hat man wieder mehrere Anfahrten, das verstehe ich schon, aber kann man das dann nicht auch mit einem Heim- und Rückspiel machen oder keine Ahnung, aber das irgendwie so ein bisschen auseinanderzuzerren. Vielleicht könnte man da eine Lösung finden, wie sie aussieht, weiß ich nicht. Aber ich finde, man sollte nicht immer alles als gegeben hinnehmen, sondern auch mal gucken, könnte man das irgendwie alternativ gestalten. Martin Hanselmann hatte jetzt zum Beispiel am Sonntag die Idee geäußert, so im Herrenbereich zum Beispiel so eine Art DFB-Pokal zu spielen ohne Imports. Das wäre auch mal ganz interessant.
Das sehr interessant.
Ja, also ich würde das reizvoll finden.
Ja. Wobei, da müsste Potsdam, glaube ich, ich weiß nicht, ob die da noch genug Leute hätten für Fünfer Flag.
Die werden dann raus, ja.
Nichts gegen Potsdam. Ich habe sie spielen sehen gegen Paderborn. Das ist schon.
Die machen aus der Not einen Tugend. Sie haben halt keine Eigengewächse an Spielern. Also was musst du machen? Ja, importieren. Bleibt dir nichts anderes übrig. Und den Job haben sie halt sehr gut gemacht. Don't hate the player, hate the game.
Ja, absolut. Also das ist, wenn ich das sage, wenn man so ein bisschen über Potsdam, also zumindest wenn ich so ein bisschen über Potsdam lästere, dann ist es immer punching up, weil es ist einfach, die sind seit letztem Jahr der Goldstandard als GFL-Bowl-Gewinner auf jeden Fall. Ich hätte beinahe German Bowl gesagt. Als GFL-Bowl-Gewinner sind sie es auf jeden Fall. Und ich habe mich da mit ein paar Coaches unterhalten, was sie da an Trainingsinfrastruktur bereitstellen, also unterhalb eines quasi professionellen Levels, auch finanziell, wäre das gar nicht möglich.
Ja, also, nun gibt es aber ein bisschen nur Ärger mit der Stadt. Der Oberbürgermeister hat da irgendwie ein paar Sachen genehmigt, die hätte er nicht genehmigen dürfen. Gerade irgendwie mit dem Platz gab es da jetzt Ärger, der dann versaut wurde durchs Training und der jetzt noch renaturiert werden musste und den Platz hätte er gar nicht an die Footballer vergeben dürfen, das hätte ihm gar nicht zugestanden und da gibt es jetzt auch Riesenärger.
Ach ja.
Ja, ja. Hier in den Regionalnachrichten mal ein bisschen aufgeploppt.
Oh, nicht schlecht.
Da gab es sogar eine Strafanzeige dagegen, gegen die Entscheidung.
Ach du Schande. Ach stimmt, das ist mir schon aufgefallen. In Berlin glaubt man ja noch, dass Football den Rasen kaputt macht.
Ja. Gut, ich meine, so ein GFL-Team wird dann halt mehr als nur zweimal drauf trainieren. Also ne, bei Amateurteams, die dann maximal zweimal die Woche trainieren und dann auch nicht in voller Auslastung, da mag das mit dem Rasen noch so aussehen. Aber wenn dann da so ein richtiges Team da ein paar Mal über den Rasen gerannt ist, wie so eine Büffelherde, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann so aussieht. Vor allen Dingen, wenn das Wetter dann mal vielleicht nicht so gut war.
Stimmt, und wir reden dann ja auch nicht von 15 Verbandsligisten, die halt sich zusammenraufen und kommen, weil da Training ist, sondern wir reden von 60 Leuten, die dann halt Vollgas geben.
Richtig.
Ja.
Die sich dann da richtig im Rasen eingraben.
Richtig, richtig. Aber was ist zwischen dir und dem Verband da passiert? Ich dachte eigentlich, dass ihr so seid.
Ich weiß nicht, ob da was vorgefallen ist, aber ich bin halt auch berichte kritisch und ich bin da sehr unverblümt. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass meine unverblümte Ausdrucksweise nicht jedem gefällt. Und wie gesagt, die letzten vier Folgen, die wir gemacht haben, hatte ich immer irgendwas am Verband zu kritisieren. Wir hatten wieder diesen berühmt-berüchtigten Verbandstag, über den ich mich dann wieder groß und breit echauffiert habe. Und ich habe jetzt nicht gerade Werbung für den Verband gemacht. Und dann gab es eben noch, wie gesagt, einige Entscheidungen, die dann im Dezember getroffen worden sind. Darüber haben wir dann auch so ein bisschen berichtet und wo ich dann auch gesagt habe, wie kann man denn im Dezember eine Entscheidung treffen, die dann ab April greifen soll? Warum kann man da nicht mal so ein Jahr Vorbereitungen einstreuen? Was soll das Ganze? Da kommt jetzt zum Beispiel, wir wollen ja heute über die unteren Ostligen sprechen, wurde jetzt halt sehr kurzfristig entschieden, dass die Regionalliga und die vierte Liga schon im März anfangen, weil man dann die Sommerferien auslässt, was ja an sich vernünftig ist. Aber du kannst doch nicht im Januar sagen, ey, übrigens fangen wir im März an.
Ja, okay.
Was ist mit den ganzen Camps und sowas, ne? Und jetzt hatten wir mal ausnahmsweise einen Winter, wo jetzt mal mehr als drei Tage lang der Schnee liegen geblieben ist, was bedeutet, die Plätze werden gesperrt. Ja, der größte Gegner eines Vereinssports ist immer der Platzwart.
Ja.
Und wenn der sagt, ihr betretet das Spielfeld nicht, nein, dann ist das so. Und wenn du nicht gleich eine Halle in der Hand hast, wo du sofort drauf ausweichen kannst, dann ziehst du eine lange Nase. Wie gesagt, plus dass Ostern ja traditionell für die Vereine immer so ein Camp-Wochenende ist, kannst du knicken.
Ja, also gut, mit dem Ostercamp an sich als Konzept stehe ich seit Jahren auf Kriegsfuß und mache Werbung dafür, dass man das, also auch outside the box thinking, dass man das vielleicht in den Sommerferien dann macht oder zu Beginn der Sommerferien, wenn du halt längere Zeit spielfrei hast und halt in der unteren Liga überhaupt erst weißt, wer dein Team ist. Das weißt du ja häufig im Camp gar nicht, weil...
Ich würde das Camp nach der Saison machen und zwar mit einer anderen Prämisse, nämlich Basics coachen und das Team zusammenführen und Teambuilding-Maßnahmen zu machen. Ich weiß nicht, warum man immer auf die irre Idee kommt, immer so ganz kurz vor der Saison mit Teambuilding-Maßnahmen im Camp anzufangen.
Ja, weil die Profis das machen.
Ja. Aber die hatten dann aber auch schon Maßnahmen davor.
Ja, ja. Nee, das ist das Ding. Also über Sinn und Unsinn, was das betrifft, könnte ich mich auch ewig auslassen. Habe ich auch schon oft gemacht. Aber im März die Saison anfangen, also
erstens, laut BSO darfst du, also es geht die Saison von Anfang März los und dann, glaube ich, bis Ende September, lass mich lügen, aber auf jeden Fall auch von Anfang März, wusste ich jetzt auch nicht, aber ich habe mal in die BSO geguckt, darf der Liga-Obmann so machen. Das ist übrigens dann der zweite Punkt, der dann ganz neu war. Also bei uns in Berlin und Umgebung war es bis letztes Jahr Usus, dass es dann eine Trainerkonferenz gab, die dann die Saison abgeklärt hat. Ja, die haben dann untereinander die Termine dann klar gemacht, wer wann wo gegen wen spielt. Hatte allerdings dann aber zur Folge, dass es teilweise seltsame Auswüchse gab, dass der eine schon Anfang April gestartet ist und der andere erst so Mitte bis Ende Mai. So, und Bears letztes Jahr waren wir bis, ich sag mal so 3 Wochen vor Saisonende waren wir auf Platz 2, ja, weil wir einen Sieg hinter Tolense waren. So mit Ende der Saison, unsere Saison war schon vorbei quasi, sind wir dann auf Platz 3 gerutscht, weil Bullets noch nicht fertig waren. Und um sowas entgegenzuwirken, ist es schon okay, wenn jetzt der Verband oder Liga-Obmann sagt, okay, ich nehme das jetzt in die Hand, damit alle möglichst gleich starten. Hat aber die Problematik, dass ja einige Teams ihre Plätze beantragen müssen. So, und wenn der Platz jetzt aber eh schon durch Fußball gesperrt ist, na, was machst du denn dann? Also ist es ja nicht so, dass jeder Verein einen frei verfügbaren Platz hat.
Ja, also kann es halt sein, dass aufgrund der Infrastruktur, dass du dir halt den Platz teilen musst, weil das ja auch in den wenigsten Fällen, glaube ich, in Berlin, wenn überhaupt es so einen Fall gibt, so ist, dass die Footballer einen eigenen Platz haben. Das sind ja meistens dort Dachvereine, die sich das halt irgendwie teilen mit den ganzen Abteilungen. Und soweit ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau, wann die Fußballsaison liegt, aber irgendwie gefühlt hat man in der Vorsaison immer irgendwie mit den Fußballern ein Gehege auf dem Platz, ne?
Naja, also die Adler haben ja auf jeden Fall eine eigene Facility, aber die Adler 2 müssen halt gucken, wann spielen die Adler 1. Sowohl vom Coaching-Staff, aber auch halt auch vom Platz her. Weil die Adler-Männer nicht immer alle Spiele im Poststadion machen, sondern die spielen 1-2 Spiele dann halt auch mal bei sich in der Facility, was sonst von der Jugend und von den Adler 2 dann genutzt wird. Spandau hat, glaube ich, einen eigenen Platz, den sie verwenden dürfen, und die Bears haben einen gemischten Platz, wo sie aber Vorrecht drauf haben. Normalerweise hast du halt immer Fußballplatz, wo die Fußballer Vorrang haben und Footballer den mitbenutzen dürfen. Bei den Bears ist es genau andersrum. Da haben die Footballer im Vorrecht und darunter rangieren dann die Fußballer.
Okay, verstehe. Ja, aber dennoch ist es ja für das laufende Jahr so, wenn du vielleicht gerade erst Hallenzeiten geklärt hast, was ja auch dann spannend ist mit den ganzen Abteilungen, die aufgrund des schlechten Wetters halt einfach in die Halle ausweichen, dass du dann irgendwie halt aktiv eine Saisonvorbereitung fahren musst mit Leuten, die vielleicht auch gerade erst lernen, Football zu spielen. Also du hast ja, ich denke, das könntest du in der Bundesliga, wo in erster Linie etablierte Leute sind, die das halt schon eine Weile machen. Überhaupt in den beiden Leistungsligen, denke ich, könnte man es eher durchsetzen und auch leichter durchsetzen, weil du möchtest ja, also zumindest war das bisher immer die Tradition, so diese Post-Super Bowl-Welle von Football-Neulingen, die möchtest du ja auch gerne abgrasen. Und wenn du jetzt da aber eigentlich schon Spielzüge installierst, weil du in 5 Wochen das erste Mal irgendwie gegen jemanden spielst, wie willst du die einbauen?
Ja, im Prinzip müsstest du jetzt dein Off-Season-Training im Monat vorverlegen. Normalerweise fangen die Teams dann schon, also fangen im November an, dann zu trainieren. Jetzt müsstest du halt schon im Oktober anfangen. Gut, dementsprechend müsste die Saison jetzt früher auch zu Ende sein. Aber da wäre jetzt eben halt gut gewesen, so ein Jahr Vorlaufzeit, um das halt die Teams organisieren zu lassen.
Ja, weil, also grundsätzlich finde ich das Vorsaisontraining im Oktober zu beginnen eigentlich gar keine schlechte Idee, weil du hast eigentlich noch relativ milde Temperaturen. Du kannst tatsächlich noch draußen ziemlich viel machen. Die meisten schicken ihre Leute ja spätestens nach dem GFL-Bowl-Wochenende erstmal in die Winterpause. Das müsste man, da müsste sich einfach die Mentalität ändern. Also ja, grundsätzlich mit der richtigen Vorsaison im Oktober zu beginnen, halte ich für gar keine falsche Idee, als es dann irgendwann im Dezember starten zu lassen und dann halt in der Halle zu arbeiten. Du könntest halt erst auf dem Platz was machen und dann könntest du in der Halle quasi einzelne Sachen festigen und könntest halt vielleicht so ein bisschen länger schon an Skelly und an Runfits und an diesen ganzen Sachen draußen arbeiten, als später in der Halle, wo jeder sagt, oh, ich kann nicht mal eine vernünftige 9 laufen, weil die Halle gleich vorbei ist. Und ja,
ich finde es auch absolut richtig, nicht in den Sommerferien zu spielen. Wir haben immer wieder gesehen, dass die Sommerferien personale Engpässe erzeugen, wo auch die Qualität des Footballs leidet. Ja? Also wir sehen dann Teams, die gerade mal so spielfähig antreten. Leistungsträger sind halt nicht dabei und dann müssen halt Urlaub machen. Es wird ein Stück weit planbarer für die einzelnen Athleten, die dann auch irgendwann mal zum Ende des Jahres in Urlaub einreichen müssen. Und von daher finde ich das schon sinnvoll zu sagen, Sommerferien ist footballfreie Zeit. Aber wie gesagt, ein Jahr Vorlaufzeit hätte dem Ganzen nicht geschadet, hätte Planungssicherheit gebracht und man wäre nicht so überfahren worden damit. Ja, das ist halt mein Kritikpunkt, warum man das halt so übers Knie bricht. Genauso eine Regelung, jetzt die U16 zur U17 zu machen. Warum muss das jetzt so ad hoc passieren? Warum wird das übers Knie gebrochen? Und da fehlt mir vom Verband einfach mal die Kommunikation. Und das sage ich halt auch jedes Mal. Wieso erzählt ihr uns dann nicht mal einen 5-Jahres-Plan, wo ihr überhaupt hin wollt? Weil dann kann man sich darauf einstellen, dann können wir kommunizieren. Ihr könnt dafür werben und uns auf eure Seite ziehen. Und dann wissen wir wenigstens, woran wir sind. Also man kann über alles reden. Man weiß, worüber.
Das wäre wirklich cool gewesen, wenn man bestimmte Probleme einfach am Beispiel aufgezeigt hätte. Ja. Dafür sind ja zum Beispiel auch Podcasts sehr gut, dass man halt sagt, zum Beispiel jetzt in dieser Situation gibt es schon wieder diese personellen Engpässe bei so und so und so. Wenn wir das, so der Plan, eben umsetzen, dann haben wir das spätestens 2026 nicht mehr.
Ja, aber dass da Verbandsleute meinen Podcast hören, habe ich dann am Verbandstag dann mitbekommen. Da ging es dann um Regeländerungen und dann gab es eine Diskussion, warum Schiedsrichter angeblich teilweise Spiele zerpfeifen und dafür nicht geahndet werden. Diskussion fand ich so ein bisschen daneben, aber jetzt auch wurscht für die Anekdote, aber jedenfalls kam dann danach der Liga-Obmann dann auf die Bühne und sagte dann, naja, also man kann mir als Schiedsrichter Obmann das mitteilen, aber wenn ich das über Facebook oder aus dem Podcast erfahre, kann ich auch nichts mehr machen und kickte dann so in meine Richtung und da war ich dann schon ganz witzig und ich bin dann auch nochmal mit ihm ins Gespräch gekommen und habe dann gesagt, ja du, weißt du, wenn ich wusste noch nicht mal, dass es die Möglichkeit gibt, sich quasi zu beschweren über gewisse Schiedsrichterleistungen, aber jetzt weiß ich, du hast uns auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse genannt, dann kann ich die doch kommunizieren, aber da ist es halt wieder Kommunikation.
Ja. Ja, so also ich finde sowieso, die Podcasts, also gerade ihr, das ist nicht zu unterschätzen. Also in Berlin hat euch jeder auf dem Schirm, jeder hört euch in Berlin. Und darüber hinaus ja auch, ihr greift ja auch im Norden an und Carsten sei Dank auch im Westen. Und von daher, die Coach Potatoes sind da schon eine Institution.
Ja, so mittlerweile werden es immer mehr. Neulich hat mich jemand aus Hildesheim angeschrieben, ob wir da mal irgendwie zusammen was machen können. Finde ich total genial. Also es wird eine Community und ich kriege halt aus immer mehr Ecken Informationen, die dann mosaikmäßig dann so langsam so ein Bild ergeben. Und ich finde das gut und anscheinend findet das Anklang, dass man da auch mal über Entscheidungen aus dem Verband spricht. Und gut, wie gesagt, ich weiß nicht, jedem gefällt mein Ton dabei. Im Norden finden die Leute das ganz gut. Die haben ja sowieso einen anderen Charakter, habe ich mir sagen lassen, dass ihnen diese unverblümte Art gefällt. Aber ich weiß auch, Ton macht die Musik, aber das sind halt wir nun mal. Wir machen es halt crisp. Wir wollen auch ein bisschen polarisieren, um halt auch eine Diskussion vielleicht auch zu erzwingen. Weil wenn wir halt immer nur Ja und Amen sagen, dann entsteht keine Diskussion. dann müssen wir halt schon mal sagen, du, mit der Entscheidung finde ich nicht gut, weil.
Ja.
Ne? Wir begründen das ja auch.
Ja, nee, absolut. Und aber das ist, wie gehst du damit um? Mir ist das erste Mal, als ich so die ersten paar Zuschriften bekommen habe aus Regionen und auch von Leuten, die ich halt nicht kannte, das war für mich so uff. Okay, alles klar. Das ist wohl doch mehr als einfach nur ein gechillter Talk zwischen zwei Leuten, sondern ja, letztendlich irgendwie es klingt auch so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite macht man es ja, um es zu veröffentlichen. Mhm. Und dann kam halt die Öffentlichkeit zurück und hat was dazu gesagt.
Und da musst du dafür gerade stehen.
Ich meine, ich war jetzt nicht in der Situation, ich füßle die ganze Zeit mit meinem Monitorkabel hier. Ich war jetzt nicht in der Situation, dass es unangenehme Gespräche waren. Ganz im Gegenteil. Also wenn Kritik, dann höchst konstruktiv, was mich immer freut. Und dann eben hauptsächlich so Schulterklopfer und so Dankbarkeit über bestimmte Fragen, die ich gestellt habe. Also mein Konzept ist ja ein bisschen anders. Ich rede ja mit den Leuten direkt, auch gerne mit den Leuten, die irgendwie Kontroversen verursacht haben, und lasse sie halt auch einfach mal zu Wort kommen und stelle eben dann gegebenenfalls irgendwelche Zwischenfragen. Und das fanden eigentlich, ja, das kommt auch gut an. Aber die Frage ist ja, wie gehst du damit um, dass du merkst, was du sagst, hat eine immer größere, ja, eine immer größere Konsequenz auch.
Also erstmal muss ich sagen, ich finde ja deine Art von Podcast ja eben auch wunderbar. Ich finde, du machst sehr tolle Interviews. Du stellst gute Fragen und du verstehst es auch, Antworten rauszukitzeln. Und, und mit deiner Eloquenz ist das dann sowieso angenehm zu hören. Also ich habe auch bei Martin gesagt, es gibt für mich drei Podcasts, die ich höre, die ich gerne höre, die ich als gut empfinde. Das ist einmal Football hautnah, weil Martin da mit seiner Expertise eben auch gute Einblicke vermittelt. Das ist dein Podcast. Und dann ist es der Podcast der Gafka, Beyond the Core Sheet, wobei die seit Dezember irgendwie nichts mehr veröffentlicht haben. Ich hoffe, die machen irgendwann mal weiter. Aber da fand ich eben die Idee, da so Infotainment, so wirklich Sachen auch erklären, was Football und Trainer betrifft, auf einem Level, der vernünftig und adäquat ist. Die Podcasts finde ich gut und ich hoffe, dass wir uns da halt auch einreihen können. Ja, wie gehe ich damit um? Also erstmal freut mich das immer, wenn Leute schreiben, sie hören meinen Podcast. Ich hatte neulich sogar eine Zuschrift, eigentlich höre ich deinen Podcast nicht, aber die Verbandsthemen haben mich gerade sehr interessiert. Finde ich wunderbar. Ja? Und dann bedanke ich mich auch dafür. Ich antworte dann auch auf die Mails. Und es ist im seltensten Fall Kritik. Wenn dann mal was zu kritisieren wäre, ist es eigentlich dann auch immer sachlich. Bei der Geschichte mit dem Spielverbund Nord und der Fleck-Jugendarbeit hatte ich dann eine Mail aus Rothenburg gekriegt, der einfach nur sagte, ja, verstehe ich bin auch vom Herzen Tackle-Footballer, aber wir haben Gründe dafür. Und die wollte er mir dann auch gerne mitgeben, hat dann gefragt, ob wir da mal telefonieren können. Und ich so, uiuiui, telefonieren, jetzt geht's rund. Nein, ganz gechillter Dude. Dann haben wir drüber gesprochen und haben wir festgestellt, oder ich habe festgestellt, du, eigentlich können wir das auch in ein Interview packen. Lass uns doch einfach mal talken. Du hast eine Sichtweise, die das Bild ergänzt. Ich muss da nicht immer richtig liegen und das sage ich dann auch im Podcast. Es ist meine Meinung, es ist meine Einordnung. Kann aber auch sein, dass ich Informationen nicht habe und das Bild dadurch falsch wird. Und wenn jemand eine ergänzende Information hat, dann nehme ich die sehr gerne an. Und vielleicht ergibt sich dann, wie in dem Fall, dann halt auch ein Interview daraus. Und jetzt zum Beispiel der Jugendtrainer der Hildesheimer hatte dann auch zu dem Thema Verband dann eben auch gesagt, ne, man könnte auch mal drüber reden, was erwartet man eigentlich vom Verband, beziehungsweise wie sollte der Verband uns helfen? Und dann habe ich auch gesagt, ja du, dann lass uns drüber reden. Warum denn nicht? So, und ich finde das sehr interessant, wie sich das momentan alles entwickelt. Und nach 3 Jahren nimmt das immer mehr Fahrt auf. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Und ich weiß nicht, wie lange bist du jetzt mit Boldheim auch schon dabei? Ein bisschen länger, ne?
Also das erste Mal, die Konzepte haben sich auch mehrfach geändert. Also ich wollte quasi am Anfang so einen One-Stop-Shop haben, wo man eben über Spiele redet, wo man über vielleicht auch über einzelne Spielszenen redet, wollte dann einen Experten-Talk machen, hatte da schon mal ein Studio. Und das hat sich dann aber alles irgendwie zerschlagen, weil ich glaube, da waren die Zeit war noch nicht reif. Ich hatte eine Idee, aber ich habe halt wirklich überhaupt kein technisches Know-how. Und das heißt, ich brauchte halt ständig Leute, die irgendwie aus meiner Bubble kamen, die sich da halt so ein bisschen mit auskannten. Das war alles 2016. Und mit Podcast, dass ich wirklich sage, es ist ein reines Podcast-Format, das war, glaube ich, das war 2018.
Okay, so lange schon.
Ich glaube, das war 2018, weil das war nämlich nicht das Corona-Jahr, mein erstes Jahr. Mhm. Ich glaube, ich hatte da schon zwei Saisons gemacht. Und ich habe versucht, mit jedem Nord-Team unterhalb der GFL zu reden, also zwischen Regionalliga und Verbandsliga, weil sonst ist der Horizont einfach zu krass. Und außerdem habe ich mir das auch damals noch nicht zugetraut, irgendwie mit echten Bundesligisten zu reden. Wow. Hat sich mittlerweile gewandelt, sind meistens die entspanntesten Leute. Also auch gerade so, was sich ins Portemonnaie gucken lassen bedeutet, ja, oder auch mal aufs Callsheet linsen und sagen, sag mal, wie genau würdest du so eine Situation spielen? Da sind Bundesligisten viel, viel, viel offener als mancher Oberligist, der Angst hat, irgendjemand stiehlt ihm die Butter vom Brot.
Ja, wahrscheinlich eher als blöd dastehen zu müssen, wenn er jetzt irgendwas sagt und andere sagen, ja, komm, also, was soll denn das? Ich glaube, das ist eher so die Angst, sich zu offenbaren.
Kann auch sein. So oder so ist es auf jeden Fall spannend, weil also klar, natürlich, ein Bundesliga-Coach hat dann im Hinterkopf, ja gut, du hältst mich für dumm, aber ich bin in der Bundesliga und du nicht. Also kann man halt ganz einfach sagen. Und in anderen, also bei den anderen ist es halt auch teilweise so, das war auch in der Zeit irgendwie bevor auch die kleinsten Teams Huddle hatten, da war es halt wirklich noch eine große Sensation teilweise, mit was du dann tatsächlich aufläufst und spielst. Dann gibt es auch welche, hab gehört, das gibt es in Berlin auch, dass dann irgendwie, oder gab es damals, dass dann irgendwie Game Tape verzögert wird oder so mit dem Austausch, dass die anderen nicht die Zeit haben, sich vorzubereiten und sowas. Das ist ja bei euch, glaube ich, in der Oberliga ein Thema gewesen, sag ich mal.
Ja, aber einfach meistens schon aus Unvermögen. Also es war keine böse Absicht. Meistens hat es dann einfach nicht hingehauen, sie kriegen es nicht organisiert, sie haben keine Kamera dergleichen. Also böse Absicht würde ich da nicht unterstellen.
Ja, okay, aber es lief halt auf das Gleiche hinaus. Und der Punkt, die Essenz daraus ist, wenn halt irgendjemand in einem Podcast halt irgendwas sagt und das Gefühl hat, er gibt halt einen taktischen Vorteil auf, dann lässt er sich da nicht so gerne in die Karten gucken. Ein Bundesligist, der weiß, dass es sowieso aus vier Winkeln gefilmt worden ist, das Spiel, so, der kann sagen, okay, gut, also wenn ich euch jetzt Neuigkeiten sage, dann macht ihr euren Job alle nicht.
Ja.
Und diese Einstellung haben tatsächlich immer mehr Trainer, aber waren halt damals noch nicht so viele. Ja, und dann 2019 hat es halt richtig Fahrt aufgenommen. Da habe ich dann das erste Mal so geschnallt, dass auch Schiedsrichter teilweise das hören als Vorbereitung auf die Spiele, weil sie halt auch wissen wollen, mit wem sie zu tun haben und ob das eher so gechillte Teams sind oder Teams, wo man halt die Flagge sehr locker sitzen haben muss, einfach damit man das Spiel nicht aus der Hand gibt. Und das war für mich so eine große Ehre und ein Ritterschlag, wo ich gemerkt habe, okay, das nimmt halt echt Fahrt auf. Ja, und dann war, würde ich sagen, mein Durchbruch in Anführungszeichen die Restart 21-Geschichte.
Die hatten wir auch. Also wir hatten Restart 21 im Interview gehabt. Fand ich sehr unterstützenswert erstmal und dann sind sie am Nichts verschwunden.
Ja, jein. Und jetzt aber, wenn man die Geschichte weiterspinnt, jetzt sind ja einige im Vorstand oder doch zumindest einige Ideen.
Die Ideen ja. Die Organisation als solche war dann auf einmal sehr schnell mundtot, als es ja irgendwie nicht zu einer Sondermitgliederversammlung kam oder sowas oder wo es ein Gerichtsurteil nicht gab, was sie erwartet haben und danach war dann eigentlich Funkstille. Also wir hatten sie dann auch schon noch ein paar Mal angeschrieben, so von wegen, hey, habt ihr nicht irgendwie neue News oder sowas? Kam ja nichts zurück.
Ja, also es ist tatsächlich, also das weiß ich noch, weil es sich das alles aufgebaut hatte, eben zu dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung, die eben nicht zustande kam. Ich glaube, das hat irgendwie mit der Gewichtung von Hessen zu tun. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, weil das...
ich glaube, die hatten es verzögert.
der Verband ist, wo Huber auch noch im Vorsitz war oder auch sogar auch noch ist, keine Ahnung. Und
in Hessen, ja.
Ja, Hessen, genau. Stimmt, ja, ist er noch, ne? Ja. Mhm. Und da war dann halt eben, weil sie halt immer wirklich auf genau dieses Ereignis zugearbeitet haben und als das dann so nicht stattfand, war so ein bisschen das Momentum weg. Also ich hätte mir immer noch gewünscht, dass sie dann noch so ein bisschen aktiver sind. Was ich sehr geil finde, der Alexander Sperber, der damals den Kopf gemacht hat, der war jetzt im Hessen 3 Interview, allerdings natürlich im Hinblick auf den Super Bowl als erster deutscher Footballer sozusagen. Und da können wir sagen, wir hatten ihn zuerst.
Sehr gut.
Das war schon cool. Aber wie gesagt, das war so das, wo man dann eben verbandsübergreifend ins Gespräch gekommen ist und auch Leute einen eher angeschrieben haben. Und seitdem ist es so, dass ich merke, dass man sich freut, wenn ich anschreibe und frage, ey, können wir mal einen Podcast machen? Letztes Jahr mit meinem Umzug konnte ich halt weniger machen. Das heißt, es haben weniger Leute mich angeschrieben als sonst. Das war halt das war halt 21, 22 gar kein Problem. Ich konnte mich eigentlich nicht retten vor Anfragen und konnte halt so ein bisschen sieben. Was nicht heißt, dass ich irgendwie Leute geschnitten habe, weil sie mich nicht interessiert haben. Aber ich habe halt,
man muss halt
Schichtdienst und muss halt gucken, wie ich das alles unter einen Hut kriege.
Weil das merke ich jetzt halt auch. Ich muss jetzt halt auch so ein bisschen gucken, was ich mit meiner Zeit anstelle. Also ich habe es dieses Jahr noch nicht zum Training geschafft. Ich glaube, ich werde dieses Jahr aussetzen müssen. Hat dann angefangen, ne, mit dem Jugendländerturnier, wo ich dann spontan dann nicht konnte. Und jetzt mit Kind merke ich halt, jede Woche podcasten wird halt auch schon schwierig, weil ich, also wir haben ja mal das Konzept, eine Episode, wo Carsten und ich dann halt über die aktuellen Dinge spreche und dann haben wir die Woche dazwischen ein Interview und sich dann ständig um die Interviewpartner zu kümmern, kriege ich dann momentan oder habe ich keine Muße geradezu und wenn dann ein Interview zustande kommt, dann ist es jetzt eher zufällig, weil dann jemand dann auf Instagram dann schreibt, wo ich dann sage, okay, das könnte passen, dann lass uns talken. Ja, aber ich gehe jetzt nicht aktiv auf die Suche.
Ja, also das ist aber auch cool, weil das sind dann die Talks, auf die man sich am meisten freut. Und dann ist die Neugierde auch echt, ja, wenn dich irgendjemand anschreibt und du hast sofort 3, 4, 5 Sachen im Kopf, die du die Person gerne fragen würdest, dann finde ich, sind das so meistens am Ende die besten Talks, weil du halt auch mit dieser Lockerheit so rangehst. Ja, das ist.
Oder man kennt sich, so wie wir beide.
Ja, oder man kennt sich, genau. Dann ist es eher, wann können wir es mal wieder?
Ja.
Aber normalerweise ist es, also für mich ist es so, ich schreibe die Leute natürlich an, weil ich möchte sehr gerne dann immer mit bestimmten Leuten zu bestimmten Zeiten reden. Und ich versuche das Ganze auch immer so ein bisschen, oder werde ich dieses Jahr wieder versuchen, halt thematisch zu machen, dass ich halt möglichst erst eine Liga abklappe und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste. Und
da hast du jetzt ja einen Mitbewerber bekommen.
Inwiefern?
Da gibt es jetzt einen neuen Podcast, der kommt irgendwo aus dem Süden, nennt sich Hashtalk. Und die wollen auch die unteren Ligen aufarbeiten, sind jetzt irgendwie bei der Bavü-Liga oder sowas. Ja, kann man sich anhören. Ich finde deinen Podcast geiler. Ja, die Jungs müssen dann noch ein bisschen an dem Sound feilen und vielleicht auch an dem Gesprächsfluss. Aber gut, sie haben gerade erst angefangen.
Ja.
Und Mitbewerber beleben ja das Geschäft. Also ich finde es ja sowieso ganz cool, dass so diese Szene im Internet, was so jetzt Hobby-Medienschaffende angeht, dass die immer größer wird. Ich meine, klar hast du diese professionellen Podcasts wie Bromance oder Football Quark oder diese Footballerei. Da gebe ich jetzt nicht so viel drauf, aber so diese Leute, die jetzt hobbymäßig versuchen, den unterklassigen Football nach vorne zu bringen, und das sind ja nicht nur Podcasts, das sind Seiten, die dann Ergebnisse zusammenstellen, die versuchen, Interviews und News zu verbreiten und so eine Geschichten. Das finde ich ganz cool, was da gerade passiert.
Ja, das finde ich wirklich cool. Insofern finde ich das, ich sehe das ehrlich gesagt nicht als Konkurrenz, sondern es ist wirklich eine Bereicherung, weil wer will den Süden machen? Will ich machen? Willst du es machen?
Ja? Genau, ich meine, im Prinzip ist das ja wie jetzt so wie ein Kartell, ja. Die Potatoes machen den Osten und den Westen. Gut, jetzt gehen wir bei dir noch so ein bisschen wildern, aber ich glaube, da hast du genug Gesprächsmaterial, um im Norden groß zu bleiben. Und dann überlassen wir den Jungs von Hashtag dem Süden.
Ja, warum nicht? Weil es ist ja, ich meine, man wird ja immer mal wieder irgendwie in die Situation kommen, dass man auf einmal mit einem Südclub konfrontiert ist. Für mich als Stadionsprecher ist es so, vielleicht, wenn ich mal hoffentlich nächstes Jahr wieder das Jugendländerturnier begleiten darf, hoffentlich mit dir.
Das wäre so cool.
Es erleichtert die Recherche einfach. Es erleichtert die Recherche, wenn du einfach irgendwie mal mit jemandem aus dem Team gesprochen hast. Und wenn es jetzt nicht ich persönlich bin, der mit dem spricht, dann halt jemand, der irgendwie Fragen stellt, die ich auch stellen würde. Und das ist für mich Podcast. Also das Konzept Podcast ist für mich einfach, ich führe ein Gespräch anstelle des Zuhörers, der halt einfach keinen Kontakt zu der Person hat. Oder wo es halt ein bisschen creepy wäre, so, ey, ich interessiere mich für Football, erzähl mir mal ein bisschen was von deinem Team. So, ruf den über Messenger-Call oder irgend sowas an. Ja, und dafür gibt es halt die Podcasts. Wir unterhalten uns, damit die Leute es nicht tun müssen. Und ja.
Ich glaube, es ist auch ganz sinnvoll, dass das dann so ein bisschen aufgeteilt ist auf die Podcasts, gerade was den unterklassigen Football angeht, weil je tiefer du gehst, desto mehr fasert das halt aus. Und von einem zentralen Punkt die komplette untere Football-Landschaft im Blick zu behalten, das funktioniert nicht. Du kannst nicht über alle gleichzeitig reden. Von daher ist es dann gut, wenn da jeder so seinen Fokus auf eine bestimmte Region hat und da ein bisschen drüber erzählen kann, weil sonst wirst du halt, du kommst halt nie zum Punkt.
Nee. Und das Gute ist, dadurch, dass es halt sonst keiner macht, weil jetzt European League of Football, sei Dank, haben wir ja ein Hochglanzformat in Deutschland, auch mit vielen Podcasts. Das fand ich damals wahnsinnig süß, als irgendwie jeder versucht hat, den offiziellen Elf-Podcast zu machen. Und da war auch jeder irgendwie König seiner eigenen Wassersuppe.
Ja.
Fand ich in den Facebook-Gruppen auch wahnsinnig interessant, so wie da teilweise Leute niedergeschrien wurden, die einfach nur irgendwelche Informationen, die sie halt hatten, wo sie halt gedacht haben, hey, cool, ist ja eine Gruppe, wo man das teilt. So, hey, stell dich mal rein. Dann so, sowas wollen wir aber eigentlich nicht.
Ja, ich weiß noch, ich bin aus der ELF-Infogruppe geflogen. weil ich ketzerische Fragen gestellt habe.
Ja, das so. Weiß ich noch. Und da habe ich nämlich noch gedacht, so, dieser Kälte, den muss ich mal kennenlernen. ist er einfach so ein unfassbar arroganter Spacken?
Oder ist er ist er.
Ein cooler Typ?
irgendwo eine Mischung aus beiden.
Ja.
Aber das finde ich an diesem Medium Internet so geil. Also wir beide haben uns eigentlich noch nie live getroffen. Wir waren mal im selben Verein, aber versetzt.
Ja.
Und haben uns nie live getroffen und trotzdem machen wir zusammen Podcasts. Und das nicht nur einmal, wir haben ja schon mehrere gemacht. Du machst ja auch in der tollen Runde Five Guys mit, die ich sehr schätze. Und verstehen uns trotzdem blendend. Und so entsteht was. Ich meine, Carsten, gut, den kenne ich aus Berlin, wir haben zusammen gespielt. Aber der sitzt halt in Düsseldorf. Ja, den sehe ich vielleicht, wenn es hochkommt, ein bis zweimal im Jahr. Ja, aber wir bringen fast wöchentlich einen Podcast raus. Und das ist schon sehr cool. Und du kannst dann mit Leuten aus ganz Deutschland reden, egal wo sie sitzen, und kannst Informationen beziehen.
Ja, auch aus der ganzen Welt, wenn du das mit der Zeitverschiebung hinkriegst.
Wenn man das machen möchte, kann man das machen, ja.
Ja, ich werde demnächst einen Talk aus Kalifornien haben. Da bin ich mir...
Geil.
Da freue ich mich schon sehr. Es gibt nämlich, ich habe mich einen großen Quarterback-Wechsel gegeben bei den Gießen Golden Dragons, die setzen jetzt auf ein deutsches Talent, auf ein Eigengewächs und haben den langjährigen Quarterback, der sie in die GFL 2 gebracht hat, oder zum zweiten Mal, sie waren ja schon mal da, das andere war auch ein Ami, aber AJ Springer, den haben sie nicht verlängert, weil sie nämlich jetzt, denke ich mal, ich weiß es nicht, ich denke, es hat finanzielle Gründe, weil sie sich jetzt auch auf Defensive Back verstärkt haben und weil sie dem jetzigen Quarterback, dem deutschen Quarterback, eben immer eine Perspektive gegeben haben, dass er AJ irgendwann mal beerben kann. Und jetzt kann er es halt. Und das wird, glaube ich, auch eine sehr interessante Sache. Also mit einem deutschen Quarterback in der GFL 2 zu starten, wo halt einfach viele Amis sind und auch schon immer viele Amis waren, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Das ist interessant.
Finde ich toll. Finde ich richtig toll. Ich fand es auch sehr mutig, dass Schwäbisch Hall das gemacht hat. Die sind ja mit ihrem deutschen Quarterback bis ins Finale gekommen. Man hat dann aber gesehen, wo dann die Grenzen sind. Aber trotzdem finde ich den Schritt toll. Und ich hoffe, das ermutigt andere Teams, Zeit und Mühen in ihre deutschen Talente zu packen. Würde ich mir sehr wünschen.
Ja, definitiv. Aber was ich noch sagen wollte, bevor wir das Thema aufmachen können oder aufmachen wollen, kann ich gerne auch was zu sagen, weil da habe ich nämlich auch eine Meinung zu. Das ist, dass es gibt einfach keinen sonst, der diese Informationen publik macht. Und jetzt, wo wir ein anderes Hochglanzformat haben, was eben auch finanziell von Medienanstalten unterstützt wird, wir können unsere Subcommunity aufbauen mit Informationen und mit Gesprächen und mit Inhalten, die vielleicht nicht so hochglanzpoliert sind, aber dennoch genauso informativ. Wenn du und halt wahrscheinlich auch wesentlich günstiger zu haben, weil ich glaube, du musst halt bei fast allem musst du ja mittlerweile ein Abo abschließen. Ich werde irgendwann, damit sich die Arbeit zeitlich auch rechnet, tatsächlich finanziell rechnet, muss ich irgendwie gucken, wie ich das monetarisiere, das Ganze hier. Auch als Motivation für mich, weil ich es eben auch jetzt eine ganze Weile mache und ich denke, dass es mich vielleicht motiviert, noch mehr zu machen und vielleicht auch mehr zu investieren, wenn es eben auch so einen gewissen Reflux an Finanzen hat und das halt nicht alles nur eine Einbahnstraße.
Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Eine Option wäre dann direkt zum Beispiel bei Spotify zu veröffentlichen, über die Spotify Podcast App. Nun weiß ich nun nicht, was wir mit unseren Zuhörerzahlen da an Geld rausziehen würden. Ich glaube, so viel kann das nicht sein. Wäre eigentlich nur die Möglichkeit, entweder einen Sponsor zu finden, der dir was gibt, oder du machst das dann halt über Spenden, Patreon oder wie so eine Plattform heißt, dass dann eben deine Zuhörer eben selbstbestimmt dir dann eine Summe zukommen lassen können. Ist dann aber auch die Frage, wie viel dabei rumkommt. Also ich glaube, mit sehr viel darfst du da nicht rechnen. Jeder Pfennig hilft. Aber ich glaube, zu viel darfst du da nicht erwarten.
Ich bin mir da nicht so sicher.
Ich bin auf deine Erfahrung gespannt. Vielleicht springe ich dann auch auf den Zug auf.
Ja, also ich mach's ja nicht morgen. Ich bin ja jetzt nicht der Berliner Verband und sag, ich mach das morgen. Morgen kostet jede Folge Boardtime 5 Euro. Das nicht. Aber so langfristig, glaube ich. Ich glaube auch, dass die Leute das zu schätzen wissen. Ich meine, Content, die Leute sind sich bewusst, das merke ich aus den anderen Bereichen, in denen ich da tätig bin, dass Unterhaltung Geld kostet. Und dass es auch Geld kosten darf. Und wenn es heutzutage was gibt, was dich gut unterhält, dass man dem Ganzen dann eben auch finanziell sozusagen applaudieren kann. Es ist ja nichts anderes. Also wenn irgendjemand für ein Jahresabo einen symbolischen Betrag, sage ich mal, von 2 Euro bezahlt, ja, das ist halt ein kleiner Applaus. Guck mal, irgendwelche Streamer spielen irgendwelche Videospiele und kriegen halt irgendwie Geld, weil sie halt einigermaßen interessant darüber reden. Und ich meine, natürlich, man wird jetzt niemanden verarmen wollen und ich werde jetzt nicht irgendwie, wenn ich 5 Euro bekomme, denken, so, alles klar, ich kündige meinen Job in ein Studio. So wird es jetzt auch nicht sein.
Ja, aber die Technik zum Beispiel kostet Geld, ja.
Exakt.
Und allein das Zeitliche, was man da investiert, ist halt auch schon ordentlich. Also ich weiß nicht, für ein Mikrofon und mein Preamp, können wir mal Tacheles reden, glaube ich, habe ich 600 Euro bezahlt.
Ja, ich jetzt,
damit der Zuhörer ein vernünftiges Sounderlebnis hat, weil ich merke das ja, wenn ich die anderen Hobby-Podcaster höre, die in der Football-Szene unterwegs sind. Du hörst das einfach nicht gerne, wenn der Sound nicht stimmt.
Richtig.
Wenn das so klingt wie aus der Blechdose, mache ich nach 5 Minuten aus, habe ich keinen Bock mehr. Da können sie reden, was sie wollen, höre ich mir nicht an.
Ja. Nee, das stimmt schon. Genau. Und da ist man halt wirklich sehr schnell in Bereichen, das würde man halt auch nicht verzocken. Ich meine, 600 Euro, das sind 600 Euro, dafür arbeitest du ein paar Tage.
Ja, deswegen, ja. Kann man schon was anderes mit anstellen. Wir wollten heute noch so ein bisschen über den Football im Osten reden, hattest du mir gesagt.
Ja, wir wollten heute generell über Football reden. Ich glaube, wir haben nicht sehr viel über Football gesprochen heute bisher.
Das Interessante ist, ich habe ja nochmal nachgeguckt, vor fast genau einem Jahr haben wir schon mal über den Berliner oder besser den Ostfootball gesprochen. Das war im März gewesen und haben dann auch schon mal so eine Einschätzung versucht, wie die Saison so laufen könnte. Und bis auf zwei Ausnahmen lagen wir sogar richtig.
Ja, cool. Was waren die Ausnahmen? Wo haben wir?
Auf jeden Fall. Also ich hatte gesagt, dass Cottbus eigentlich kein Interesse hat, aufzusteigen. Mhm. Dem war jetzt so mitnichten so. Sie sind aufgestiegen und da war ich dann doch verwundert. Gut, die Aussage, dass sie nicht aufsteigen wollten, hatte ich das Jahr davor gehört, also vor zwei Jahren. Da habe ich mich drauf bezogen und anscheinend hat sich da in dem Jahr irgendwas geändert. Mhm. Aber mit einer Aussage hatte ich recht, und zwar, dass die Cobras ihre Saison nicht beenden werden. Das meine ich jetzt ohne Häme. Es war für mich absehbar. Es tut mir auch leid für die Cobras, aber sie haben das letzte Spiel nicht beendet.
Ja.
Und keine Ahnung, wie es jetzt mit denen weitergeht, ob sie überhaupt noch trainieren oder so. Ich weiß es nicht. Gibt da auch irgendwie keine Meldung zu.
Mein Stand der Dinge ist, dass sie im Herrenbereich nur Flag anbieten.
Wobei, also der alte Vorstand hat ja den Huber gemacht, sprich er hat abgedankt, bevor er abgesägt worden ist. Mhm. Und Gott sei Dank. Und der hat da jetzt quasi um die Ecke halt einen Flag-Verein aufgemacht, nennt sich glaube ich Fireflies oder sowas. Gut, wenn die Cobras jetzt selber nochmal Flag anbieten als Herren, weiß ich nicht, wie viel Sinn das macht, zwei Fleckvereine nebeneinander laufen zu lassen. Also direkt wirklich Haustür an Haustür.
Ah, okay. Ja gut, vielleicht ist es ja der gleiche Verein und meine Informationen sind obsolet.
Es kann sein, dass ich, glaube ich, sowas Ähnliches gehört habe, dass sie da jetzt Flag Football spielen wollen. Fakt ist, sie werden keine Trainer finden, also nicht für Tackle-Football. Und sie haben eben nicht genug Spieler zusammengekriegt. Die werden jetzt wahrscheinlich irgendwo anders untergekommen sein. Und damit wird sich das wahrscheinlich erledigt haben. Wenn es andere Informationen gibt, immer her damit, dann korrigiere ich mich gerne. Aber das ist, glaube ich, so das, was da jetzt gerade passiert.
Ja. Was ich weiß, ist, dass die Rebels 2 im Stadion Wilmersdorf spielen.
Ja, na, das haben sie ja schon immer gemacht.
Also siehst du, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre rein das von den Cobras zu steigen.
Nee, seit, wann ist denn das? Wann war ich in der GFLJ bei den Cobras? Das war so 2003 bis 2005. In Berlin wurden ja die Bezirke zusammengelegt. Und Wilmersdorf ist mit Charlottenburg zusammengegangen. Und, und deswegen können die Rebels übers Bezirksamt dann eben auch sagen, wir wollen im Stadion Wilmersdorf spielen. Dadurch, dass sie ein großer Verein sind, haben sie da auch so ein bisschen Druck, den sie damit erzeugen können, oder Argumente, sagen wir mal. Und es war damals schon so, dass die Jugend bei uns im Stadion Wilmersdorf mitgespielt hat. Das war uns auch richtig immer, ja, der direkte Konkurrent hat bei uns im Stadion gespielt. Das ging gar nicht. Ja, und seitdem ist es halt leider so. Und ja, auch die zweiten Herren spielen dann da.
Ah ja, interessant. Ja, also dann geht es euch wie den New Yorkern, da spielen die Jets und Giants ja auch im MetLife.
Ja gut, ich meine, Oakland Raiders haben sich damals das Stadion mit den Baseballern geteilt.
Ja.
Die haben im selben Stadion gespielt.
Ja, genau.
Platzmangel.
Platzmangel in Amerika.
Ja, also Stadion kostet kann, halt.
Ja, hey, so ein Stadion ist teuer. Aber gut, jetzt wollen wir mal über die Berliner sprechen. Fünfte Liga.
Liga, willst du doch mit der fünften Liga anfangen?
Wo willst denn du mit anfangen? Wir können gerne mit was anderem.
Ich hatte dich vorhin noch gefragt, kommt die fünfte Liga? Ja, wenn wir Zeit haben, gut.
Ja, okay, dann fangen wir mit der Regionalliga an.
Okay, ich bin da flexibel wie ein Gummischuh.
Ja, Regionalliga. Ziehe ich mir hier mal hin. Regionalliga Ost.
Da gibt es eine Vorab-Info. Es gab jetzt Berlin-Brandenburg ein Rundschreiben zur Regionalliga. Letztes Jahr waren es noch 7 Teams, wird verkleinert auf 6 Teams. Mhm. Es wird also kein Nachrücker geben. Genau, die Cottbus Crayfish sind aufgestiegen. Vorher waren es 7 Teams, jetzt sind es halt 6. Und man will da halt wohl wieder versuchen, U19 als maßgebliche Jugendarbeit einzuführen oder zwei Jugendmannschaften verschiedenen Alters. Dass man da eben wieder diesen Aspekt reinkriegt, wer Männerteam spielen lassen will, muss Jugendarbeit leisten.
Finde ich gut, finde ich großartig, gerade im Osten.
Die Frage ist, wie man das machen möchte, aber gut. Weil so viele Teams haben gar keine U19, also Leipzig hat zum Beispiel keine U19, die Berlin Thunderbirds haben keine U19, ich glaube, sie haben auch keine U16, sie haben Flag Football, da gab es wohl auch, soweit ich es gehört habe, von den Thunderbirds Querelen, dass der Verband erst gar keine Lizenz vergeben wollte oder keine Spielberechtigung, weil es eben nur Flag war, aber dieses Jahr haben sie das dann doch noch hinbekommen, verspätet. Magdeburg hat keine U19, ich glaube auch keine U16. Also die Seite ist total inaktuell. Das letzte Mal war irgendwie 22, dass sie da was gepostet haben auf der Internetseite. Yes. Gut, Dresden natürlich hatten U19. Berlin Rebels bauen wieder auf und haben das Ziel ausgegeben, 25 wieder in der GFL Junior spielen zu wollen. Aber du siehst, Jugendarbeit bleibt ein kritisches Thema.
Ja. Nee, finde ich aber gut. Und ich kann mir nicht erklären, wieso in einer Metropolregion wie Leipzig keine U19 zustande kommt. Und das ist halt wirklich dann einfach das Problem des Teams. Wenn man die Lorbeeren und die Früchte einer funktionierenden Herrenarbeit finanziell einstreichen möchte, dann finde ich, kann man da auch gezwungen werden, verbandseitig eine Jugendarbeit zu machen, oder? Oder sehe ich das naiv?
Ich sehe das sogar noch aus einem anderen Aspekt, weil wir sind gemeinnützige Vereine, die der Gesellschaft was Gutes tun sollen, und dazu gehört es dann eben auch, Jugendsport anzubieten, um die Kids dann halt zu beschäftigen und vielleicht dann auch von der Straße zu holen. So, ich gucke jetzt hier gerade nochmal auf der Facebook-Seite, aber da ist, glaube ich, auch nicht allzu viel Aktuelles drauf. Ich schaue nochmal.
Facebook ist sowieso ganz, ganz komisch. Ich glaube, das lebt in so einer Zwischenwelt irgendwie. Eigentlich ist da keiner mehr, aber irgendwie brauchst du es doch.
Also doch, es gibt hier anscheinend noch eine A-Jugend, die gegen die Sharks, Walitz spielt, aber das scheint keine U19 zu sein. Egal, wer da Infos hat, bitte raushauen. Ob die Leipziger eine Jugend haben, aber ist erstmal egal. Wir wollen uns ja die Männerliga angucken. Und da hat ja erstmal primär die Jugend nichts zu tun. Es ist immer gut, wenn so ein Team Jugendarbeit in der Hinterhand hat, um dann eben doch einen Quell an neuen Spielern zu generieren, die dann irgendwann mal Männersport betreiben sollten.
Wenn ich an der Stelle gerade mal unterbrechen kann. Ich habe nämlich nebenbei die Instagram-Seite der Leipzig Lions aufgemacht. Und da geben sie bekannt, auch die Liga unserer A-Jugend steht fest. Gemeinsam mit den Halle Falken stellen wir die Spielgemeinschaft Auenwald Sharks Football.
Ah ja, okay. Gut, fast richtig. Also sie müssen eine Spielgemeinschaft aufmachen, um überhaupt spielen zu können.
Ja.
Aber gut, lieber eine Spielgemeinschaft als gar nicht spielen.
Korrekt.
Leipzig-Halle, wie weit ist das?
Leipzig und Halle ist wirklich unmittelbar beieinander. Moment, ich muss mal schauen.
Hier googelt der Chef noch selbst.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hab ja keinen Regisseur, weil mich niemand bezahlt.
Ja, ich hätte auch gerne so einen Netman. Ich hab neulich auch schon den Aufruf gestartet. Wer hier als Netman mitmachen will, soll sich bitte melden. Hat sich bloß keiner gemeldet.
Ja, also Leipzig und Halle wird quasi getrennt durch den Flughafen Leipzig-Halle und ist 43 Kilometer voneinander entfernt. Man fährt eine gute halbe Stunde.
Aber ist schon ordentlich. Also abends dann wieder wegzukommen?
Ja, ich glaube, auf der A14 ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich glaube, an der Stelle nicht.
Wir reden hier von Jugendlichen.
Ja, nee, aber 35 Minuten, das ist schon heftig, 42 Kilometer.
Okay, aber kommen wir mal zurück zu den Männern. Also wir wollten ja mal gucken, was da jetzt Regionalliga abgeht. Also wir haben sechs Teams. Dabei sind die Leipzig Lions, die Spandau Bulldogs, die Berlin Thunderbirds, Magdeburg Virgin Guards, was für ein geiler Name. Dresden 2 ist nicht mehr dabei.
Was?
Die sind abgestiegen. Eigentlich hätten die Berlin Rebels sportlich absteigen müssen.
Eben.
Aber Dresden 2 hat zurückgezogen.
Ach guck, also es gibt keine zweite Mannschaft bei Dresden.
Doch, die spielt jetzt bloß unten.
Ah, okay, gut.
Ne, so, dann ist aber die Frage, wir haben jetzt die Berlin Rebels, 1, 2, 3, 4, 5, also irgendeiner müsste dann halt noch aufsteigen. Ich weiß jetzt bloß nicht, eigentlich war ja die Vermutung gewesen, dass die Sharks aufsteigen, wo ich dann aber auch letztes Jahr schon gesagt habe, eigentlich Sharks aufsteigen ist nicht in deren Interesse, haben sie mir letztes Jahr auch selber noch gesagt. Dann wirkte es so, dass die Sharks doch aufsteigen. Nein, jetzt tun sie es nicht. Also sie wären aufgestiegen, hätten sie einen Sponsor gefunden. Sagen wir es mal jetzt mal kurz.
Ah, okay.
Die Sharks haben halt das Problem, dass sie eben halt auch nur eine kleine Jugendarbeit haben, die aber keinen Quarterback oder einen guten Receiver jetzt hervorgebracht hätte. Und so mussten sie sich den halt einkaufen. Jetzt war aber das Problem gewesen, wie sieht das Sponsoring jetzt dieses Jahr aus? Und anscheinend nicht so, dass sie jetzt halt nochmal einen Import-Quarterback Receiver jetzt einkaufen hätten können.
Hm. Ah, schade. Aber der Receiver, den die hatten, war sympathisch, den kenne ich aus Gießen, Matt Lauer.
Ja, die haben auch, die waren auch ein Dream-Team und haben ja quasi zu zweit die Liga gerockt. Ist jetzt ein bisschen unfair, die restlichen Spieler sehr physisch gespielt, die Defense auch ein Bretterknaller. Bei den Sharks war ich letztes Jahr mal als Gast Stadionsprecher da. Hat Spaß gemacht.
Cool.
Würde ich mir öfter vorstellen können, mal irgendwo einen Stadionsprecher zu machen.
Es gibt Teams, die gute Stadionsprecher suchen.
Ich weiß nicht, ob in Berlin-Brandenburg welche suchen, also viel weiter wollte ich jetzt nicht fahren. Schauen wir mal, was bei raufkommt. Also, ne, wenn das jemand hört und Berlin-Brandenburg mal irgendwie den Kälter als Stadionsprecher einladen will, here we go.
Ah, ab geht's.
Ab geht's.
Wie ist es mit den Bullets? Die waren Zweiter letztes Jahr in der vierten.
Weiß ich nicht, ich habe dazu keine Info. Also ich habe auch noch keine aktuelle Ligeneinteilung. Warte mal. Gegen wen spielen denn die Leipzig Lions? Gegen die Thunderbirds, Bulldogs, Berlin Rebels 2, Halle Falken. Ach, die Halle Falken sind dabei, okay. Und Magdeburg Virgin Guards.
Ah ja, Halle Falken, wo kommen die denn her?
Ja,
aus Halle, aber...
Ja, schon klar, aber hätte ich jetzt auch nicht vermutet.
Ach, Oberliga Mitteldeutschland, Erster aus der zweiten Oberliga-Gruppe letztes Jahr.
Okay.
Ja.
Naja, dann.
Sieglos aufgestiegen, niederlagenlos aufgestiegen.
Also Leipzig Lions kann ich nicht einschätzen. Ich war immer der Meinung, dass sie eben auch guten Männerfootball gespielt haben. Waren jetzt letztes Jahr Zweitplatzierter hinter Cottbus. Und als Dritter Spandau. Das vierte Jahr in Folge mit der Ambition, in die zweite Liga aufsteigen zu wollen. Wie gesagt, vierte Jahr in Folge. Was jetzt passiert ist, der ehemalige Head Coach, es gab immer so ein Hin und Her mit dem Head Coach. Mal war er bei den Thunderbirds, dann wieder bei den Bulldogs, zwischendurch bei Thunder, dann wieder bei den Thunderbirds, jetzt wieder bei den Bulldogs. So. Das letzte Jahr hatte er ein hatten sie zwei Head Coaches, also einmal Leroy Foster und dann den Curtis, haben die Thunderbirds immerhin auf Platz 4 gehievt, was ja schon mal für die Thunderbirds ein achtbarer Erfolg ist. Und dann gab es dann irgendwie interne Quereleien mit dem Vorstand und Leroy Foster und Curtis sind jetzt zusammen nach Spandau gegangen. Leroy macht jetzt den Head Coach. Der Curtis macht Position Coach, Coordinator, glaube ich, wollte jetzt nicht nochmal die Headcoach-Position bekleiden, weil bei auch privat glückliche Umstände eingetreten sind.
Oh, und herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Genau, herzlichen Glückwunsch. Und da tauschen wir uns dann diesbezüglich auch regelmäßig aus. Das war ein Erfahrungswerten. Also liebe Grüße, Curtis. Was interessant war, wenn man die Seite von den Bulldogs beobachtet hat, gab es so im Wochentakt immer so Meldungen, wer bei den Bulldogs gesigned hat, und das waren regelmäßig Leute mit einem Thunderbirds-Helm. Also da sind richtig viele Leute mitgezogen. Das ist jetzt auch kein Angriff oder sowas. Wenn jemand für Coach XY spielen will, dann ist das halt so. Dann muss der abgebende Verein sich überlegen, was hat er besser machen können, um die Leute zu halten. Aber die Thunderbirds haben jede Menge Leute abgegeben. Und die Thunderbirds haben sich jetzt coachesmäßig so aufgestellt, dass Gary Reichel, der jetzt ja lange Jahre Defense Coordinator war, jetzt den Head Coach übernimmt und die restlichen Coaches bis auf den QB Coach alles Eigengewächse sind, die bei den Thunderbirds groß geworden sind. Und dann bin ich gespannt, ob diese Coaches-Erfahrung, die sie jetzt haben, ausreicht, um in der Regionalliga zu bestehen. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint oder sowas. Aber die Jungs, ich weiß nicht, was sie für Coaches-Erfahrung haben. Ich glaube, ein paar haben bei Fleck und Jugend mitgeholfen als Trainer. Wie das jetzt ist in der Regionalliga, wird man jetzt mal beobachten müssen.
Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Gut, Dresden hast du gesagt, ist raus. Halle, wie schätzt du die ein? Wie stark?
Ich kenne Halle gar nicht. Also ich habe die in den letzten Jahren nicht beobachtet, nicht gesehen. Kann ich nichts zu sagen. Also ich denke, Leipzig Lions und Spandau Bulldogs sind Aspiranten um Platz 1. Der ärgste Konkurrenz ist ja schon aufgestiegen. Bei den Thunderbirds muss man jetzt gucken, wie das jetzt greift. Also Thunderbirds selber sagen, sie haben genug Spieler in ausreichender Fülle. Dann ist jetzt halt die Frage, wie sie die gecoacht kriegen. Magdeburg weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, die werden zusammen mit Berlin Rebels auch wieder so den unteren Platz einnehmen.
Würde ich jetzt auch sagen. Also gefühlt würde ich sagen, ist die Frage halt, wie gut ist Halle? Wie gut ist Halle in ihrem Aufstiegsjahr?
Ja.
12 Siege, keine Niederlagen. Ich glaube, wenn ich das richtig überschlagen habe, die zweitbeste Defense in der gesamten Oberliga Ost letztes Jahr. Ja, das stimmt. Zweitbeste Defense in der Oberliga Ost. Und das kann halt schon was bedeuten. Gerade gegen strauchelnde Mannschaften wie die Thunderbirds, ich nenne sie jetzt einfach mal strauchelnd, oder Mannschaften, die halt einfach eine Wundertüte sind, weil du nicht weißt, welches Material sie da haben, wie zum Beispiel die Rebels 2. Da ist halt dann immer die Frage, denke ich, wie bei allen zweiten Mannschaften, wer wird hochgezogen, wer ist denn tatsächlich da? Also das ist halt immer so die Frage, ne? Wenn sie da irgendwelche geilen Prospects haben, die sie da ausbilden lassen, dann kann es natürlich schon sein, dass sie da auch noch mitspielen, wenn da irgendwie gute Jugendliche hochgekommen sind oder sowas. Aber ich glaube, ich denke, darauf können wir uns einigen, das Game to Watch wird auf jeden Fall zwischen Leipzig und Spandau sein. Einfach auch, weil die sich letztes Jahr beide jeweils einmal geschlagen haben.
Ja, und wie gesagt, Spandau jetzt wieder personell aufgerüstet. Bei den Berlin Rebels 2 ist halt interessant, da hat sie jetzt der Head Coach gewechselt und den kennst du auch.
Ja, Sven Endrun.
Genau, der ist jetzt von den Cobras, nachdem das da alles zusammengebrochen ist, dann halt rüber zu den Rebels und macht da jetzt den Head Coach. Head Coach wollte er schon immer sein. Und ich bin jetzt gespannt, wie er den Job ausfüllt.
Ja, könnte auf jeden Fall interessant werden. Ich glaube, er hat auch den ein oder anderen Assistenztrainer mitgenommen. Er hat, soweit ich weiß, Alex Davids dabei. Der hat die Quarterbacks gemacht bei den Cobras im letzten Jahr. Selber erfahrener Quarterback. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Sven wird OC machen nebenbei noch. Also ich glaube, Head Coach, Offensive Coordinator, das ist sehr wahrscheinlich, dass er das macht.
Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was bei rumkommt. Ich wünsche ihm viel Erfolg. Ich weiß von ihm, dass er schon also immer gerne Headcoach machen möchte und jetzt hat er die Chance.
Ja, das ist, bin ich mal gespannt, vor allen Dingen auch, ich würde ihm mal gönnen, dass einmal eine Saison für ihn glücklich zu Ende geht, weil wenn ich das richtig verfolgt habe, die letzten 3 Saisons, da gab es ja immer irgendwelche Querelen. Also sei es halt
also bei Adler sind wir nicht ganz so glücklich geworden, da hat er dann auch schon in der Saison dann gesagt, das macht für ihn keinen Sinn, weil er da keine Perspektive hat. Dann rüber zu den Cobras, da ist es ja ganz chaotisch gelaufen, wo er dann teilweise auch schon als OC Headcoach-Aufgaben übernehmen musste, vielleicht auch wollte, aber es war nötig. Und wie gesagt, haben die Cobras jetzt leider die Saison nicht beenden können. Und ja, jetzt hat er die Chance, in einem vernünftigen Umfeld selbstverantwortlich zu arbeiten.
Ja.
Und das kann ja neue Energie freisetzen.
Ja. Dennoch So von der groben Buchlage, und das ist ja das, was wir, oder was ich mir zugrunde legen muss, als jemand, der im Osten halt quasi gar keine Insider hat. Das ist es für mich auch so spannend, weil ich halt einfach wirklich nur nach Buchlage gehe und es ist mir niemand sauer.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die um die ersten drei Plätze mitspielen werden.
Nein, also der vorherige Head Coach, der Jan Mesek, war ja auch ein sehr erfahrener Coach, ein sehr guter Coach. Mit dem habe ich auch früher gespielt, ehemaliger Quarterback. Sehr besonder, ruhiger, charismatischer Typ. Und der hat seinen Job auch gut gemacht. Ja, aber trotzdem hat es eben nicht gereicht letztes Jahr. Und eigentlich hätten sie sportlich absteigen müssen.
Ja.
Und naja, gut, kann ja auch immer damit zusammenhängen, was ist da oben beim Männerteam los? Müssen die sich da Leute rausziehen, die dann sonst Leistungsträger wären im zweiten Team? Das weiß man immer alles nicht. Also ich hab die Männer jetzt auch nicht verfolgt, um zu sehen, ob es da jetzt irgendwelche Aufwärtsbewegungen aus dem zweiten Team gab. Also das kann ich nicht beurteilen.
Unterscheidest du zwischen zweiten Mannschaften und Männern?
Entschuldige. Denn erste Männer so rum. Na gut, ich meine, die zweiten Männer, einen Moment mal bitte. So, muss mal kurz abhusten. Zweite Männer werden da eigentlich auch in der Regel genutzt, um Aufsteigende, also Jugendliche, die in die Männer aufsteigen, dort erstmal noch weiter auszubilden und an Männer heranzuführen. Also von daher kann man das vielleicht auch so ausdrücken. Das ist vielleicht ein bisschen spitzfindig, aber letztendlich sind die zweiten Teams ja auch Ausbildungskader dann für die ersten Herren.
Ja, natürlich. Ich fand das nur gerade lustig. Ja. Ja, schauen wir mal in die vierte Liga.
In
Jetzt
die
haben wir
vierte
die.
Liga. Ja, da wird es interessant. Hier haben wir, wie viele Teams haben wir denn hier? 2, 4, 6, 8 Teams, die wieder denselben Modus spielen wie letztes Jahr und ich mir an den Kopf fasse und mich frage, was das soll. Ja.
Erzähl, die Bühne gehört dir.
Also, es werden zwei Gruppen gebildet zu vier Teams und wenn du jetzt halt in Gruppe A spielst, dann spielst du deine drei Teams, gegen die du da antreten musst, hin und zurück und hast dann in der zweiten Gruppe jedes Team hin. So, damit kommst du auf 10 Spiele, was für eine vierte Liga viel zu viel ist. Wir haben es jetzt wirklich letztes Jahr gesehen, dass die Teams es kaum durchgehalten haben, bis am Ende durchzuspielen. Und zwar egal, welches Team, gut, Adler 2 vielleicht und Bullets, die waren vielleicht noch gut aufgestellt. Aber mit den Bears, die wir eine geile Saison gespielt haben, war das letzte Spiel auf der Kippe, was das Spielermaterial anging. Erkner Razorbacks waren immer so kurz davor, nicht antreten zu können. Berlin Cobras haben wir jetzt gesehen, was passiert ist. Eberswalde ist Eberswalde, die spielen immer mit wenig Leute und da frage ich mich immer, warum die denn immer so einen Rumpelfootball spielen, obwohl sie immer so wenig sind und verletzen sich dabei auch regelmäßig. Und wir haben die Rostocker, die auch immer sehr knapp antreten. Ja, wo
Ja.
dann auch der Coach dann halt mitspielt. So, und in dieser Liga 10 Spiele zu spielen, halte ich einfach für wahnsinnig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da ist im Prinzip Last Standing Team. Die Teams, die bis zum Schluss durchhalten, machen die ersten oben die drei ersten Plätze. Ja, und ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Ja, der Liga-Obmann, klar, aber finde ich nicht gut. Aber wir können ja mal die Teams durchgehen. Also letztes Jahr die Tolense Sharks Erster geworden und zwar ungeschlagen. Aufgrund dieser Quarterback-Receiver-Kombination, die sehr gut miteinander funktioniert haben. Aber auch das restliche Team, hatte ich vorhin schon gesagt, spielen sehr physisch. So, wenn man es jetzt will, Nachteil ist, sie haben wirklich nur einen Coach. Den Head Coach. Ja, ab und an, also bei Drills, coachen die sich dann halt selber. Aber wenn der Coach dann mal irgendwie nicht kann oder irgendwann nicht mehr will, dann bricht da was zusammen. Also bis jetzt habe ich auch noch nicht irgendwie mitbekommen, dass da sich jemand anbietet, danach Head Coach machen zu wollen. Und dann kommt ja noch dazu, dass seine Freundin die Teammanagerin ist. Und normalerweise ist ja so, ne, geht der Coach, geht dann auch die Freundin mit und dann haben die dann ein großes Problem. Ja. Ne, und die Jugendarbeit dort ist auch nicht so doll. Also momentan halten sich eher über Wasser eben durch das Sponsoring und sich dann am Import zu kaufen. Und das wird jetzt dieses Jahr eine Wundertüte, ich weiß nicht. Also ich habe keinen Einblick, ob sie es geschafft haben, einen Import ranzukriegen. Wenn sie es nicht tun, dann haben sie kein Quarterback.
Oha. Siehst du? Und da hast du ja ein bisschen mehr Insights bei den Tollense Sharks. Ich habe das Gefühl, dass du die letztes Jahr so ein kleines bisschen unter deine Fittiche genommen hast, unter anderem vielleicht, weil du dort Stadionsprecher warst, aber.
Nee, weil ich A, die Teammanagerin bei uns im Interview hatte, die war vorher bei den Wittenberg Saints. Dann habe ich eben auch den Headcoach kennengelernt, auch ein netter Typ. Und ich finde es toll, dass Tollense weg von dem alten Image ist. Ja, also früher war das ja dann eben halt auch ne interessantes Klientel, was dort gespielt haben. Wenn du nach Tollense fährst, dann ist eine Prügelei vielleicht auch nicht allzu weit. Und davon sind sie weg und das finde ich toll und das finde ich auch unterstützenswert. Und die haben da halt einen Imagewandel hingelegt, den ich unterstütze.
Ja. Ja, klar. Dann drücken wir ihnen mal die Daumen, dass sie auch einen Quarterback finden. Absolut. Weil sonst nützt ihnen das Image nicht. Sonst gehen sie mit einem klaren Karma-Konto irgendwie über die Wupper und das wäre ja auch nicht cool.
Absolut, ja. So sieht es aus. Berlin Bullets haben in Berlin so ein bisschen so eine Insellage. Marzahn, tief im Osten. Mhm. Da gehen nur Leute hin, die müssen. Also einige Spieler, die kenne ich noch von vor knapp 10 Jahren. Da war ich in Frankfurt-Oder gewesen, das wissen die wenigsten. Da habe ich Offense Line und Running Game gemacht.
Das war bei den Redcocks war's.
Ja, das war unter Andi Reichel, da haben sie Regionalliga gespielt und dann ging es dann halt darum, in die zweite aufzusteigen. Und solange ich da war, ich habe dann in der Saison aufgehört, weil mir da einiges dann gestunken hat, was... Also vom Vorstand her, von der Organisation her, war das Offense-Line-Game auch wirklich sehr gut. Da kann ich mir auch selbst auf die Schulter klopfen und da waren wir halt auch konkurrenzfähig. Ich glaube, die einzigen, wo wir uns unterordnen mussten, waren damals die Virgin Guards, die da regionalligamäßig eben auch eine Macht waren. Mhm. Aber die Zeiten sind halt auch schon, ja, weiß nicht, ein bisschen angestaubt. Ja. Also sind jetzt nicht mehr die Top-Teams, also sind immer noch in der Regionalliga, aber machen wir uns nicht vor, so doll ist die Regionalliga auch nicht mehr. Haben wir auch ja schon letztes Jahr mal besprochen.
Ja.
Ja. Bears, das wird interessant. Das letzte Jahr war überraschend positiv. Eigentlich war das Ziel letztes Jahr gewesen, nicht abzusteigen. Und dann waren wir lange Zeit Zweiter gewesen. Und dann haben die Bullets nochmal vorbeigezogen. Ich glaube, die Bullets mussten wir uns auch geschlagen geben. Mhm. Aber ansonsten haben wir eine sehr gute Saison gespielt, wo wir uns von Spiel zu Spiel verbessert haben. Also wir haben in einem Spiel dann eine Baustelle bemerkt und haben sie zum nächsten Spiel beendet und so ging das die ganze Saison. Jetzt war es aber leider so, dass die Saison uns viel gekostet hat, was Spieler angeht. Und da war wieder das Problem, die Saison ging einfach zu lang. In den letzten 3 Spielen, ab Spiel 7, ging die Verletzungskurve steil nach oben. Mhm. Also wirklich steil und teilweise mit schweren Verletzungen. Und die Bears haben jetzt das Problem, dass sie sehr viele Leute in der Line und bei den Linebackern haben, die längerfristig ärztlich behandelt werden müssen. Also so mit OP und sowas. Oh. Die O-Line, glaube ich, hat noch nicht zusammen trainieren können. Und das ist schon sehr kritisch. Mhm. Von daher weiß ich nicht, wie die Bears dieses Jahr sich schlagen werden. Also ich wünsche es ihnen, weil sie letztes Jahr wirklich eine tolle Progression hingelegt haben, sowohl charakterlich als auch von der Spielerfahrung her. Kommt noch hinzu, dass der Running Back Coach da jetzt abgegangen ist, der doch schon eine deutliche Kraft hinter dem Running Game war, was die Bears da halt hingelegt haben und der fehlt jetzt halt. Ja, wird man sehen. Ich habe es eben halt auch nicht geschafft, bis jetzt groß zum Training zu gehen. Ich glaube, seit November trainieren sie. Ich war 2-mal da gewesen. schaffst halt einfach nicht. Ne? Also mit frisch geborenem Kind hast du wirklich halt andere Sorgen. Das habe ich dann auch so versucht zu kommunizieren. Mir ist auch da niemand böse, Gott sei Dank. Es tut mir auch echt leid, dass ich da nicht antreten kann. Aber da verschieben sich dann halt auch mal Prioritäten im Leben.
Ja.
Berlin Adler 2 bleiben konstant. Da ist dann halt immer so die Frage, wie viel Rookies sie dabei haben, die sie neu ausbilden müssen. Aber die sind eigentlich relativ konstant. Also bei den Berlin Adlern geht es auch nicht primär darum zu gewinnen, sondern eben halt auszubilden. Das machen sie auch sehr gut. Das Spiel, was wir gegen die hatten, war sehr physisch und auf Augenhöhe gewesen. Das war einer der Highlights letztes Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass das, und das war auch so die Vorstellung letztes Jahr, die wir hatten, dass Berlin Bullets und die Adler so um Platz 1 und 2 spielen werden.
Ach so.
Würde ich vermuten. Bears werden wahrscheinlich ein bisschen abrutschen. Sollte Tolense keinen Quarterback finden, werden sie auch abrutschen. Erkner Razorbacks auch immer sehr schwierig gewesen, also immer so, gerade mal so spielfähig. Ist die Frage, ob sie es durchhalten. Coach Backe macht da halt einen riesen Job, der das da aufrechterhält, aber es ist halt immer so eine knappe Geschichte. Ne? Und dahinter dann die Rostocker, auch ein Team, was immer gerade so angetreten ist. Cobras hat es zerrissen, ja, und Eberswalde war halt sportlich gesehen Schlusslicht. Punktelieferant, wo es Kopfschmerzen hagelt, leider auch immer Verletzte mit ihren Football, den sie da spielen, wo auch keiner versteht, wie man mit so einem geringen Kader so eine Art von Football spielen kann. Ja, also wirklich immer so kompakte Linie mit zwei Tight Ends und dann Reverse Football ab durch die Mitte, immer Schädel drin halten.
Ja. Gut. Ich denke, das ist halt einfach leichter zu coachen als eine sehr variable Pass-Offense, oder? Ich meine, in Göttingen ist es ja genauso. Die Göttinger spielen auch eine Wing-Offense und die bilden aus Prinzip, glaube ich, auch keine Quarterbacks aus.
Gut, wenn du keinen Quarterback hast, ist das natürlich eine Option, Run zu spielen, aber du kannst auch cleverer Run spielen. Also du musst da halt nicht immer Rumpel-Football spielen. Ne? Du kannst ja trotzdem versuchen, das Spielfeld zu stretchen, aber die stehen dann halt da alle immer sehr kompakt und dann gibt's mal Lauf links, Lauf rechts, Lauf Mitte und immer gebeam. Es ist ja auch seit Jahren derselbe Headcoach, der wirklich auch immer dasselbe spielt. Also du brauchst Eberswalde nicht scouten, du weißt genau, was sie spielen. Du brauchst da nicht hinfahren und da eine Kamera aufstellen. Die haben nie was anderes gespielt und sie werden auch nie was anderes spielen, solange der Headcoach da ist. Und wer soll da auch als Headcoach hin? Also es ist nicht böse gemeint, aber diese ländlichen Gegenden haben ja eben das Problem, wer soll da hin?
Ja.
Also mit was wollen sie denn dann einen neuen Headcoach locken?
Ja, ich muss mal kurz gucken, wo auf der Karte Eberswalde liegt. Ah, okay, ist quasi auf der halben Strecke zwischen Berlin und Tollense, kann man so sagen.
Ja.
Ah ja, also nördlich von Berlin.
Ja, man fährt jetzt auch nicht irre weit, ne? Also so anderthalb Stunden maximal bist du da.
Ja.
Muss halt ein bisschen über Landstraße fahren.
Ja. Okay, ich sehe. Ja. Nee, aber das ist, so Mannschaften gibt's immer und irgendwie, ich finde, die haben auch absolut ihre Berechtigung. Also ich finde, die Göttingen Generals, die sind für mich immer so das Türsteher-Team der Oberliga und bei den Eberswalde Warriors, die würde ich da jetzt ähnlich verorten. Ja, schade, dass sie weg sind.
Ja, weg sind sie nicht. Sie sind ja da. Also die Cobras haben es jetzt erlegt. Die Eberswalder bleiben drin. Wer dazu kommt, und das freut mich sehr, sind die Frankfurt oder Redcocks. Die haben jetzt, glaube ich, vor ein, zwei Jahren doch wieder angefangen mit Männerfootball. Ehemaliger Center, den ich dort trainiert habe, macht dort den Coach. Sehr sympathisch. Und ich finde es gut, dass sie wieder da sind. Dass es in Frankfurt oder wieder Football gibt und dass sie jetzt vierte Liga spielen. Finde ich sehr sympathisch. Ja. Und ich bin gespannt, wie sie dort in der Liga einschlagen. Die kann ich jetzt bloß nicht einschätzen, weil in der fünften Liga jetzt aufzusteigen, wenn du ein vernünftiges Team hast, ist jetzt nicht schwer. Sagen wir mal leider Gottes.
Alle Fans der Rathenower Raccoons, bitte mal weghören.
Ja, ne, also nichts gegen die Raccoons oder sowas, aber dort fehlt dann halt eben die Expertise. Also bei den Raccoons, die haben sich ja vor kurzem neu gegründet und dann haben sie ja eine Spielgemeinschaft in Anführungsstrichen mit den Bears gehabt. Und dort fehlt halt Footballwissen, weil wo soll es herkommen? Ne? Also es gab keine Kenntnis über die BSO und die Leute, die dann da irgendwie coachen sollen, haben jetzt auch nicht so noch nicht die Ahnung, was jetzt Football angeht, was du da für Tricks und Kniffe hast. Ne? Und in Rathenow jetzt massig Spieler zu finden, ist ja dann halt auch nochmal eine Herausforderung. Mhm. Ja, ich fand das schon krass, dass sie dann jedes Mal nach Berlin gedüst sind, um dann dort Training zu machen.
Ja.
Also nichts gegen die Rathenower, alles nette Jungs, gar kein Thema. Es ist eben halt nur in diesen ländlichen Bereichen und das trifft ja Beelitz Blue Eagles ja auch. Super sympathische Leute, aber die sind zum Beispiel zu dicht an Potsdam dran, wo die Leute dann eher spielen und in so einem kleinen Ort, ja, wo willst du da Leute hernehmen?
Ja.
In ihrer Verzweiflung haben sie mich dann auch schon gefragt, ob ich Headcoach machen will. Wo ich dann sage, na, von Wedding dann quer durch die Stadt noch an Potsdam vorbei nach Beelitz, das kriege ich beim besten Willen nicht hin.
Ja, ja. Ja, ich hab irgendwie das Gefühl, dass da Brandenburg, also Dörfer, die in Brandenburg außerhalb von Berlin leben, dass sie eben liegen, dass sie sowieso in einer sehr, sehr schlechten Lage sind, footballerisch, weil
natürlich.
Berlin als Moloch zieht wirklich einiges. Und du hast als in Brandenburg eben auch ein Land, was sehr, sehr dünn besiedelt ist. Ich glaube, es ist noch dünner besiedelt als Niedersachsen.
Jeder das heißt, Jugendliche, der die Chance hat, haut also sofort ab.
Ja, ja, ist leider so.
Kannst du nichts Vernünftiges aufbauen. Und wie willst du denn Trainer ziehen in so einen Ort? Du hast ja keine Argumente, um jetzt zu sagen, ey, wie könnte ich jetzt gut bezahlen? Oder du hast jetzt hier eine geile Experience. Oder Beelitz oder Rathenow ist jetzt the place to be, wo man jetzt ein tolles Leben hat. So leid es mir tut.
Beelitz Beach, habe ich gesagt.
Ne, ja. Und da haben die dann eben leider Gottes Probleme. Und ich meine, Lauchhammer Miners, die letztes Jahr noch dabei waren in der fünften Liga. Siehst du, sind wir doch schon in die fünfte Liga runter. Die haben den Tackle-Football-Betrieb eingestellt. Die haben gesagt, sie machen nur noch Flag. Genauso wie Wittenberg Saints. Die haben ja dann auch gesagt, macht keinen Sinn, wir bieten nur noch Fleck an.
Gott, wie traurig.
Ja, was willst du machen? Ne? Ich meine, Flag Football ist zumindest so niederschwellig, dass die Leute keine Ausrüstung brauchen. Und je nachdem, was du für einen Flag spielst, brauchst du 5 bis 9 Leute. Und
nicht halt so viele Coaches. Hat also Perspektive.
Habe ich mich auch drüber unterhalten, weil man jetzt ja glaubt, dass dadurch, dass Fleck jetzt olympisch ist, dass wir da jetzt eine Flut an Jugendlichen kriegen, die Fleck-Football spielen. Und ich frage mich dann halt, welcher Jugendliche schaut Olympia? Oder ja, welcher Neunjährige? Der Vorteil, den wir haben, ist, es wird jetzt Fördertöpfe geben und die Schulen sind angehalten, olympische Sportarten anzubieten. So, jetzt würde ich mich aber nicht auf die Schulen verlassen, sondern mal vielleicht proaktiv werden und zu sagen, okay, ich zapfe diese Töpfe an, gehe auf die Schulen hin und sage vom Argument her, okay, es ist jetzt olympisch, lass uns was machen. Aber jetzt zu sagen, nur weil es jetzt olympisch wird, werden uns jetzt hier die Türen eingerannt, ist ein bisschen naiv.
Ja, ich glaube es tatsächlich auch. Und das ist immer noch, ich weiß nicht, wie viele Jahre es dauert, bis du irgendwann als Jugendlicher, wenn du den Super Bowl gesehen hast, Bock hast auf Flag Football, wenn du Football spielen willst. Weißt du?
Ich sag mal so, also da sind wir wieder bei dem Argument, Flag Football ist so niederschwellig, dass es für jeden was ist. Es ist, also Flag Football ist ideal für den Einstieg und für den Ausstieg. Ja, jetzt mal ohne Quatsch. Ich war, bei den Erkner Razorbacks, die so eine Charity-Aktion gemacht haben. Die haben so ein Flag-Football-Turnier gestartet, wo mehrere Vereine dann mit dabei waren. Und dort habe ich einige Recken gesehen, die mit aktivem Football aufgehört haben, um Flag-Football zu spielen. Das kann man dann halt noch machen, auch als alter Sack. Sieht vielleicht nicht so athletisch aus, aber dann geht es halt um den Spaß. Ja. Sich Hauptsache noch so ein bisschen bewegen und so noch ein bisschen gut auszusehen, aber mit dem Arsch zu wackeln, ne? Und so, ja. Sich nochmal die Tights anzuziehen. aber das, deswegen der Ausstieg, ne? Bevor du dann halt gar nichts mehr machst, kannst du Flag Football spielen. Und das ist ja auch eine Chance für die Vereine, durchaus. Weil dann hast du ein breiteres Portfolio, kannst du eine zusätzliche Sportarten anbieten. Und die Leute, die nicht mehr Tackle Football spielen, können in deinem Verein bleiben. Du brauchst nicht so viele Coaches wie beim Tackle, du brauchst nicht so viele Leute, die da spielen wie beim Tackle. Und Trainingsausrüstung, also Field Equipment, brauchst du auch nicht so wahnsinnig viel.
Nee, tatsächlich.
Ne? Reichen im Prinzip Hütchen.
Ja.
Ne? Und
stimmt. Und das ist genau Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber genau das ist letztendlich mein Punkt, ja. Flag Football ist in der Football-Community an sich, glaube ich, einfach stigmatisiert als ein Übergangsprodukt, was du machst, wenn du halt noch nicht Tackle-Football spielst, um schon mal eben zu lernen, wie läuft man eine Route, um zu lernen, wie funktioniert Defense und so weiter und so weiter. Ich finde den Einstiegsgedanken, an dem halte ich mich mal fest, weil der so ein bisschen versöhnlicher ist und ich finde nicht so despektierlich, wie zu sagen, okay, wenn du nicht mehr Football spielen kannst, spielst du halt nur noch Flag, weil das wird dem, glaube ich, nicht gerecht.
Nein, es ist auch nicht respektlos gemeint, aber es ist eine Möglichkeit, um deine zahlenden Mitglieder im Verein zu halten.
Ja, okay, den Punkt gibt's auch. Dennoch, es ist halt momentan, und ich weiß nicht, ob sich das in absehbarer Zeit ändern würde, eben als genau das quasi, ich nenne es jetzt einfach mal verschrien, als eben ein Produkt, was fast Tackle-Football ist. Und oder?
Naja, du kannst das wie beim Tackle-Football betrachten. Du hast zwei Möglichkeiten, mit Flag-Football umzugehen. Entweder machst du es als Freizeitsport und dann können die Leute, die aufhören, da ohne weiteres mitmachen, oder du machst daraus Leistungssport. Weil es bildet sich ja auch diese Flag-Football-Liga und die bringt schon wesentlich fortschrittlichere Impulse als beim Tackle-Football. Sprich zum Beispiel eine selbstgebastelte Handy-App, um Live-Ticker-Stände durchzugeben, damit du gleich auf einer Internetseite die Spielstände hast. Gibt es beim Tackle-Football zum Beispiel nicht und die organisieren sich da halt selbst. Ne? Finde ich gut.
Ja, ich finde auch nicht, und das ist ja, jetzt, wenn ich an der Stelle nicht weiterrede und das Argument nicht zu Ende bringe, dann klingt das so, als würde ich Flag Football als Nebenprodukt quasi ansehen, was ich nicht tue. Der Punkt, den ich versuche rüberzubringen, ist, wie lange es wohl dauert, bis diese Arbeit, die in dem Flag Football drinsteckt und die anderen Dimensionen, die ein Flag-Football-Spiel halt hat, als ein Tackle-Football-Spiel. Es ist halt was anderes. Ja, es ist meiner Ansicht nach ein völlig anderer Sport. Wie lange es dauert, bis das so sexy ist, dass sich ein Zulauf entwickelt von Leuten, die sagen, habe ich gesehen, habe ich Bock drauf, im Vergleich zum Tackle-Football, wo du ja gerade jetzt im Februar noch den Super Bowl hattest und überall flimmert Patrick Mahomes über die Bildschirme. Der Junge spielt halt einfach kein Tackle-Football, kein Flag-Football.
So, jetzt muss ich den Gedanken wieder finden, andere Sportart. Wir hatten jetzt den Verbandstag und dort wurde dann halt auch stellvertretend von Martin Hanselmann, es sollte eigentlich jemand anders führen, diesen Vortrag, quasi eine Werbeansprache für den Flag Football gehalten, dass das ja jetzt eben die große Chance ist und dass wir als Tackle-Footballer der Sache eine Chance geben sollten und vielleicht auch unterstützen sollten, vielleicht sogar als Trainer. Wo dann auch der berechtigte Einwand dann von einem anwesenden Trainer kam, naja, ich als Linebacker oder als Defense-Line-Coach, was habe ich jetzt davon beim Fünferflex zu machen? Das ist eine komplett andere Sportart. Da brauchst du anders ausgebildete Trainer. Das sind nicht wir. Ne? Und da, das ist ein valider Punkt. Ich meine, ich als Offense-Line-Trainer, was soll ich dem jetzt über Flag-Football, Routen und Ball werfen? Und du hast auch andere Taktiken. Da bin ich nicht fit drin. Ich hätte beim Flag Football nichts verloren. Ich lebe sowieso nach der Devise, Football ohne Liner ist wie Fang. Ne? Du wirfst halt nur noch eine Pille rum und nennst es halt Football. Aber gut, es ist ein Sport, den machen Leute ganz gerne, das sollen sie halt auch tun. Es ist eine Möglichkeit für einen Verein, sein Portfolio zu erweitern. Von daher ist es aus kaufmännischer Sicht schon sinnvoll, wenn ein Verein drüber nachdenkt, das zu tun, weil es kostet ihn nicht viel und kann damit Geld einnehmen. Und für Jugendliche, die zum Beispiel aus sozial schwierigen Verhältnissen oder finanziellen schwierigen Situationen kommen, ist es für die Eltern einfacher, die Kinder beim Flag Football mitmachen zu lassen, als beim Tackle Football. Und für die Eltern, die Angst um ihr Kind haben, ist es sogar sicherer.
Ja, da gibt es ja nun mittlerweile auch prominente Fürsprecher, also zum Beispiel Brett Favre sagt, der würde seine Kinder nie beim Football anmelden und würde das niemals durchgehen lassen, selbst wenn die Bock hätten und Talent hätten.
Ich hab neulich im Podcast gesagt, dafür wäre ich dann wahrscheinlich auch gehasst, also meine Tochter würde ich nicht im Frauenfootball spielen lassen, weil ich weiß, was da so trainiert wird.
Ja, ich meine, die kann ja auch Regionalliga spielen, ganz normal jetzt.
Wenn sie im Norden spielt, ja, aber davon mal ab.
Ja. Nee, wieso? Was ist denn deine Meinung da? Was geht da im Frauenfootball ab?
Leider nicht viel Professionelles. Das ist ja mein Punkt. Also wenn du den Football halt anguckst, Tackle-Techniken, Taktiken, das ist alles nicht so ausgereift. Das hat einerseits auch damit zu tun, dass da vielleicht nicht so gut ausgebildete Trainer rumrennen. Die haben dann eher andere Ambitionen. Aber vielleicht ist es jetzt hart gesagt, aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass nicht alle Frauen zum Beispiel in der DBL1 diesen Anspruch haben, professionell spielen zu wollen. Ne, weil es dann zum Beispiel an Effort fehlt, zusätzlich ins Fitnessstudio zu gehen oder sowas. Mhm. Und meine Erfahrung sagt mir auch sehr deutlich, die schlimmsten Footballverletzungen, die ich gesehen habe, fanden im Frauenfootball statt.
Echt?
Ja. So richtig mit Fuß 180 Grad nach hinten und so eine Scheiße, wo in der Defense sich drei Defender gegenseitig tackeln, aber nicht den Receiver und so eine Geschichten und dann zu dritt ins Krankenhaus fahren. Ja, also schlimmsten und dahinter dann U16 Football. Gleich dahinter. Nee, aber deswegen würde ich sagen, meine Tochter würde ich da nicht hinschicken. Meinetwegen MMA oder sowas, aber kein Frauenfootball.
Ja, MMA, der sauberste und verletzungsarmste Sport nach Flag Football.
Nein, das ist jetzt natürlich überspitzt dargestellt, aber.
Ja, nee, schon klar.
Deswegen.
Ist halt interessant. Also ich finde, man, also eher als eine generelle Unprofessionalität würde ich ein ganz, ganz massives Leistungsgefälle innerhalb der gleichen Spielklasse wahrnehmen.
Ja, absolut.
Jetzt bist du natürlich näher dran. Du hast ja, glaube ich, auch mal mit den Cobra Ladies gearbeitet, die das Nonplusultra im Damen-Flag-Football sind, Schrägstrich waren. Ja. Und ich finde aber, dass, also ich war teilweise erstaunt, wie gut die Cobra Ladies waren unter Gottschalk damals und wie versiert die doch gespielt haben im Vergleich zu anderen Mannschaften. Ich möchte jetzt niemanden rausnehmen, ich kann mich auch so genau nicht mehr daran erinnern, was für Teams das im Einzelnen waren, aber im Vergleich zu anderen Mannschaften, die gefühlt das Nötigste machen, um ein Spiel zu gewinnen, irgendwie, die dann ebenfalls aber im Finale stehen und dann mit diesen gefühlt komplett austrainierten, gut gecoachten Mannschaften sich dann messen müssen, beziehungsweise dürfen.
Da siehst du halt, was der Trainer ausmacht. Also es wurde unter Bert Gottschalk sehr viel Wert darauf gelegt, dass es eine versierte technische Ausbildung gab. In der Offseason wurde darauf geachtet, dass es ein balanciertes, aber gutes körperliches Training gab, um zum Beispiel die Rumpfmuskulatur aufzubauen, aber immer parallel immer irgendwas mit dem Ball, um so ein Ballgefühl zu entwickeln. Es wurde sehr viel Wert darauf gelegt, seinen Gegner zu analysieren und die Taktik daran anzupassen und ein gewisses Mindset aufzubauen. Und es, was damals halt der Umstand war, es gab so eine Kernmannschaft bei den Cobra Ladies, die einen absoluten Siegeswillen hatten und das Team auch organisiert haben. Da wurde alles von den Ladies organisiert und strukturiert und der Coach musste eigentlich nur coachen. So, jetzt letztes Jahr hast du dann eine Coaches-Truppe, die nicht aufeinander abgestimmt ist, die wilde Sachen spielt, die vielleicht nicht so überlegt waren. Und ja, also wenn du mal siehst, dann hast du ein Team wie Kiel, gegen die spielt man dann, weiß ich nicht, 40-0, freut sich ein Kullerkeks, und dann triffst du auf Hamburg, die vernünftigen Football spielen, auf einmal kriegt man auf die Fresse, man kriegt dreimal hintereinander auf die Fresse und wird trotzdem Vizemeister.
Hm.
Ja, also ich finde halt DBR 1 ist halt irgendwie deutsche Damen-Bundesliga ist für mich, und da kriege ich bestimmt auch wieder viel Hate ab, ist für dieses Niveau an Football nicht angemessen.
Hm.
Der einzige Unterschied zwischen der DBL 2 und der DBL 1 ist, das eine ist 9er-Football und das andere ist 11er-Football.
Hm. Interessante Analyse. Wirklich, so habe ich es noch nie betrachtet.
Ja, und ja, ich will da gar nicht so drauf rumreiten, da kriege ich, wie gesagt, wieder nur Hate ab. Aber es ist noch viel zu tun im Frauenfootball, sagen wir mal so.
Ja, ich merke mir das, also ich habe letztes Jahr mal gesehen, alleine die Südgruppe, weil eine von The Zone in der Redaktion, die spielt bei den Munich Cowboy Ladies.
Mhm.
Und also wenn du als Münchnerin eine Auswärtsfahrt hast ins Saarland, finde ich einfach krass, finde ich in der Bundesliga auch krass. Aber
ja.
Also ja, der Herrenbundesliga. Aber
das Problem ist ja zum Beispiel auch, wenn du jetzt nach NRW guckst, da will niemand in die DBL 1 aufsteigen. Du hast Leute, die DBL 2 gewinnen als Meister, die dann, oder die werden zugelassen für das Finale, treten aber nicht an. Weil wenn sie gewinnen, müssten sie ja vielleicht aufsteigen.
Hm.
Aus NRW will keiner in die DBL 1, weil sie dann, also entweder kommen sie in die Südgruppe und müssen dann bis nach München fahren, oder sie kommen in die Nordgruppe und müssen bis nach Kiel fahren. Ja, macht doch keinen Sinn.
Ja, ja.
Also finanziell macht das für die keinen Sinn.
Ja, aber gut, ich meine, ja, auch das Saarland-München-Beispiel, es ist halt eine erste Bundesliga, und da gibt es halt zwei Gruppen, und wenn du es halt auf dem Niveau betreibst, dann musst du halt damit rechnen, dass du als erwachsener Mensch zumindest, als erwachsener Mensch eben auch diese weiten Auswärtsfahrten hast.
Ja, aber dann musst du halt finanziell ausgestattet werden. Und wenn,
richtig.
Und wenn Jugendmannschaften halt schon hinter den Männerteams hinterherhinken, weil sie nicht die Zuwendung erfahren, die sie eigentlich erfahren müssten, dann sind die Frauen nochmal ein ganzes Stück weit hinten an.
Ja,
die kriegen halt teilweise diese Unterstützung nicht.
Ne, genau.
Kostet so eine Busfahrt halt eben.
Ja, ja. Und das ist mein Problem, was ich mit dem Handling des Frauenfootballs, nicht mit dem Frauenfootball an sich, sondern einfach mit dem Umgang des Frauenfootballs in den deutschen Vereinen teilweise habe. Nämlich, dass es meiner Ansicht nach für manche Teams einfach eine Möglichkeit ist, noch zusätzliche Beiträge zu generieren. Du hast halt Leute, die sowieso schon da sind. Häufig müssen die sich dann auch den Platz mit irgendeiner anderen Abteilung teilen, meistens mit irgendwelchen Jugendteams, die dann auch nicht so voll bestückt sind da und laufen halt da dann irgendwie mit und kriegen auch am Ende des Jahres bei der Jahresabschlussfeier ihren Applaus, aber halt ansonsten nicht sehr viel mehr Unterstützung. Und das finde ich nicht geil.
Nee, also was gibt das einen für ein Selbstwertgefühl, wenn du dann da in dem Verein unter ferner Liefen läufst und keine Unterstützung erfährst? Also ja, zum Beispiel auch Sideline-Unterstützung, ne?
Ja.
Dass dann da jemand dann halt kommt und dich da zum Beispiel beim Obstschnippeln unterstützt. Das sind ja meistens dann doch irgendwie die eigenen Partner oder Familie.
Genau. Und ich finde damit ist ja auch den Vereinen nicht geholfen, weil sowas, so eine Kultur, zieht ja auch Leute an, die den Sport dann ja auch nicht ernst nehmen. Weil wenn es sowieso mehr oder weniger eine Thekentruppe ist, dann wirst du da die Sportlerinnen, die wirklich was leisten wollen, die aufs nächste Level wollen, die wirst du nicht dahin kriegen.
Nee. Ja, und die Cobra Ladies hatten dann halt das Problem, dass dann teilweise ein Trainer aufgeplackt sind, die dann sagten, hey, cool, Rekordmeister, so ein Meisterschaftstitel würde dann doch noch irgendwie gut in die Vita passen, mach ich da mal bei den Cobras mit, und dann merken sie halt, so einfach ist es dann halt auch nicht. Ne, ja. Und wenn dann die letzte Weisheit immer nur daran liegen kann, Suse Erdmann den Ball zu geben, wenn es eng wird, ja, was sagt das über den Trainer aus?
Ja, ja. Das stimmt, aber was sagt das auch über Suse aus? Die ist ja auch Ende 40, glaube ich, mittlerweile.
Die ist, glaube ich, so alt wie ich mit 43. Habe sie mal gefragt, ob sie nicht mal irgendwie anfangen will, langsam zu coachen. Nö, nö, nö. Also ich glaube, die musste mit den Füßen voran vom Platz bringen.
Ja.
Ich gönn's ihr, wenn sie halt mit dem Alter immer noch konkurrenzfähig ist, beziehungsweise ihrer Konkurrenz auch davonlaufen kann, wobei die anderen Teams ja schon auch, was die Leistung angeht, aufgeschlossen haben, beziehungsweise Cobra Ladies und der Rest haben sich angenähert, die einen in die Richtung, die anderen in die Richtung. Hat sich das so ein bisschen angenähert und gut, wenn sie da immer noch spielen kann. So, jetzt muss ich hier mal um die Ecke gucken und meine Frau guckt mich ganz interessiert an und macht so ein Uhrenzeichen.
Ja.
Ach Schatz, wir sind hier gerade so gut dabei.
Das macht nichts. Ich hab meine Frau oben auch Rumoren hören. Die ist von ihrer Feier zurück. Wir können es an der Stelle auch, glaube ich, denke ich, beenden. Wir haben 2 Stunden gelabert und sind wieder vom Höchstchen aufs Stöckchen gekommen.
Wie immer, ne?
Sehr, sehr geil.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch tierisch, dass das geklappt hat. Und ich finde das immer ganz besonders, wenn wir beide mal wieder so richtig schnacken können. Aber was wir noch nicht besprochen haben, ist ja der anstehende Talk-Off.
Ja.
Die Herausforderung.
Ja. Pass auf, damit gibt es ein theoretisches und ein praktisches Problem.
Ah ja, jetzt bin ich interessiert. Was sind deine Ausreden?
Ich hab keine Ausreden. Das theoretische Problem ist, glaube ich, recht einfach. Nämlich, wann machen wir es? Was für ein Datum finden wir? Ich denke, da gibt es im Sommer sicherlich einige Möglichkeiten, wie wir das machen können, wo wir einen sehr coolen Besuch wechselseitig organisieren könnten, von dem wir beide auch was hätten. Also wenn du mal hierher kämst, dann könnten wir sicherlich auch mal nach Hamburg fahren. Das ist sehr, sehr schnell hier um die Ecke. Und man kann auch hier, glaube ich, wirklich sehr schöne Sommerabende machen. Genauso, wenn ich nach Berlin kommen würde. Berlin im Sommer, ich habe mal gesagt, Berlin ist für Sommerabende erfunden worden, habe ich mal gesagt.
Und, ja, dann rauben wir einen Späti aus und setzen uns an die Spree.
Yes, sir. Sowas zum Beispiel. Einfach mit einem Mikro an die Spree und einem Laptop oder sowas. Genau das stelle ich mir vor. Wobei Berlin, es ist auch eine Shisha dabei. Und dann das praktische Problem, wenn wir es bei mir machen, ist tatsächlich meine Frau. Weil, nachdem sie mich so unterstützt hat, dieses Studio hier zu bauen und zu sagen, ja, mach das doch und mach doch Präsenzpodcasts und dann upgrade dein Kamera-Game und so und dann ist alles cool, hat gesagt, ja Moment, aber dann kommen die Leute ja alle hierher und dann habe ich gesagt, ja. Und es haben auch schon einige Leute zugesagt. Es haben auch schon wirklich hochkarätige Leute gesagt, natürlich komme ich zu dir. Und jetzt habe ich da so ein kleines logistisches Problem.
Naja, ich sag mal so, wir können es ja auch auf dem Format lassen und dann lassen wir die Internetdrähte glühen. Dann müssen wir halt 24 Stunden nonstop über Streaming arbeiten.
Können wir machen. Ich hätte dich aber lieber gegenüber.
Das wäre cool, ja.
Um dich effektiv unter den Tisch zu labern, muss ich diesen Moment mitkriegen, wo deine Vateraugen immer kleiner werden.
Ich nehme mir einfach genug Energy-Drinks mit. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen für die Pinkelpause. Es gibt
nicht genug Energy Drinks, Junge.
Wir brauchen nur eine Möglichkeit für Pinkelpausen.
Ja, auch die habe ich.
Dann hab ich. Spielen wir mal Musik ein oder sowas und dann.
Ja.
Aber die Pizza muss dann aber auch immer griffbereit daneben liegen.
Jo, was heißt, ey, was für Pizza? Energy Drinks, du kannst sogar gekühlte Energy Drinks haben. Ich habe hier unten in meinem Studio sogar einen Kühlschrank.
Alter, wie die Made im Speck.
Ich habe einen Kühlschrank, ich hab eine Mikrowelle, Toilette ist, wo auch dann wirklich nur wir hingehen würden, ist auch nur eine Treppe entfernt. Das ist,
Ich sehe aber sogar das praktische Problem, wie kommt man in deinen Kaff?
Ja, also in der Woche nach Vollmond lichtet sich die Wolkendecke, die Bremen umschließt. Und da hast du so ein ganz, ganz kurzes Window, wo du in dieses kleine Kaff bei Bremen fahren kannst.
Durch so ein magisches Portal.
Durch so ein, genau, durch, manche sagen auch schwarzes Loch, aber ich mag den Begriff nicht, das ist rassistisch. Und dann bist du aber bei mir im Dorf und dann kannst du aber, du musst aber auch bis zum nächsten Vollmond warten, bis du wieder rauskommst.
Uiuiui.
Ja.
Ja, wir müssen uns das Überlegen. Filius hat ja angeboten, das Ganze irgendwie zu moderieren und mit irgendwelchen lustigen bis peinlichen Spielen zu garnieren. Können wir uns also überlegen. Ja. Vor allen Dingen müssten wir dann auch genug Themen zusammentragen, über die wir reden können.
Ich denke, das wird nicht schwer.
Meinst du, wir labern einfach drauf los und irgendwann sind wir bei irgendwelchen Rookie-Taufen, die wir bei den Cobras mitgemacht haben, nackt auf der Rückbank?
Ja, zum Beispiel. Aber ich würde, also ganz ehrlich, wir müssen so eine Fairness, eine militärische, eine entmilitarisierte Zone rhetorisch müssen wir festlegen. Für uns beide gilt jetzt schon, wenn wir anfangen, über die XFL zu reden, dann brechen wir es ab.
Ja, also so weit wollte ich auch nicht gehen. Ich muss auch zugeben, ich bin auch, was NFL angeht, bin ich sehr schlecht informiert.
Ah, ja gut, da sind wir schon mal zwei.
Also ich würde es auf den deutschsprachigen Raum schon begrenzen wollen. Ja, beziehungsweise, wir müssen auch nicht immer nur über Football reden.
Ja, nee, denke ich auch. Also deshalb sage ich ja, ich denke, wir werden genug Themen zusammenfinden und ich denke, wir werden reden, wenn Susi Erdmann schon längst nicht mehr spielt.
Das ist eine harte Ansage. Ich weiß nicht, ob die so eintritt.
Ja. Müssen wir mal schauen. Ja, aber dann will ich dich auch mal in deinen wohlverdienten Feierabend entlassen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut.
Ja, danke für die Möglichkeit. Und es ist für mich immer ein inneres Blumenpflücken, wenn wir beide zusammen so eine Sendung gestalten können.
Dankeschön. Mit dem großen Florian Kälte Döring von den Coach Potatoes. Wo kann man dich noch überall hören und wie geht's weiter?
Groß, also jetzt machst du mich ja schon wieder verlegen. Nur weil ich 1,90 groß bin. Wo kann man mich hören? Bei den Coach Potatoes. Ganz einfach. Guckt einfach mal bei Facebook vorbei. Dort läuft immer unser Stream. Sonntags meistens. Ansonsten guckt überall, wo Streaming angeboten wird. Zum Beispiel Spotify oder Apple Music. Gebt dort die Coach Potatoes ein. Und dort habt ihr dann die freie Auswahl von irgendwie 150 Folgen seit 3 Jahren und könnt euch da lustig durchhören. Und wenn ihr das Ganze mal kommentieren wollt, könnt ihr das gerne auf Instagram tun. Da findet ihr auch uns unter die Coach Potatoes. Da gibt es eine oder andere lustige Video. Und wer dann immer noch nicht genug hat, der kann bei Spotify exklusiv dann mal gucken. Da haben wir eine Playlist. Ja, bei uns ist es immer so, man darf sich Musiktitel wünschen. Und dann landen die auf der Playlist und die ist auch schon über 24 Stunden lang. Könnt ihr mal, wenn ihr eine lange Autofahrt habt, da reinhören.
Ja, und wir lassen sie im Hintergrund laufen für den Talk-Off. Die Playlist heißt Kartoffelsalat, ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ist wirklich cool. Ich glaube, es sind 3 Einträge oder so von mir da drauf. Aber die Jungs haben lange gesammelt und das ist alles, was man je beim Football gehört hat und teilweise auch Dinge, die man sich wünscht, nicht mehr hören zu müssen.
Die sind auch dabei, ja. Ja, dann alles gut, lieber Harold. Lass es nächstes Mal nicht wieder so lang werden. Bis zum nächsten Mal und weiterhin viel, viel Erfolg mit deinem tollen Podcast.
Dankeschön, Dankeschön. Euch auch und auf jeden Fall eine schöne Zeit als Baby Daddy.
Danke, danke. Und dann bis, demnächst müssen ja auch wieder Five Guys anstehen und dann bist du hoffentlich wieder mit dabei.
Ich hoffe, ich bin wieder dabei. Ja, genau. Es ist, der Podcast ist zu groß für 2 Norddeutsche. Ich muss den Monsis da wegbeißen.
Genau, muss er wieder hier Platz verteidigen.
Alles klar.
Jürgen, mein Lieber, ich wünsche dir alles Gute.
Ich danke dir. Grüße in die Hauptstadt. Peace.
Ciao.
Die Coach Potatoes.